175 Folgen DHQ Podcast. Boah, das ist echt mal irre.
Und vor kurzem hatte das Quartett in seiner legendären Textform 10-jähriges.
Ja, hammer geil, das müssen wir feiern.
Ja, aber wie? Wir dürfen uns ja nicht treffen.
Videochat machen wir ja gerade eh schon. Wir könnten ja für die Fans ein aufmunterndes Video machen.
Ja, oh ja, sowas wie diese Sterneköche, die jetzt von daheim aus kochen.
Naja, aber das machen schon so viele.
Oh, ich hab's. Moment.
Wo geht er denn jetzt hin?
Keine Ahnung, vielleicht.
So, da bin ich wieder.
Und warum hast du dir jetzt dein Drecksau-Kostüm angezogen?
Das ist meine Idee. Wir machen unsere eigene Version von The Masked Singer. Passt auf, hier.
Ave Maria.
Aufhören! Sofort aufhören!
Das klingt ja schlimmer als die Geigenspieler von Tekran.
Ja Mensch, dann bringt doch mal bessere Ideen. Ich jedenfalls bin da... Autsch!
Was ist los?
Keine Ahnung. Ich glaube, der halbe Reifen hat mir gerade in den Bauch gestochen. Komisch dabei.
Sepp!
In dem Reifen ist was! Ich merke, wie es krabbelt und... Au! Au! Es beißt und ich... Aua! Ich kriege nicht abgeschnürt! Au!
Ist bestimmt eine Riesenratte aus den Teersümpfen.
Jetzt red keinen Scheiß, das tut weh wie Sau! Diese Schmerzen! Ich halte das nicht mehr aus! Ich...
Oh, Kacke!
Sepp ist aus dem Fenster gesprungen.
Und ich dachte, der will uns nur verarschen.
Matthias?
Ja?
Hast du das aufgenommen?
Ja, ich nehme doch immer direkt alles auf.
Na Gott sei Dank. Dann ist unser erstes Video schon mal im Kasten.
Ja, super. Dann können wir ja direkt mit dem Podcast anfangen.
Das Hemanische Quartett! Präsentiert von PlanetEternia.de.
Wie versprochen, machen wir heute mit euren Fragen weiter.
Im Grunde also Teil 2 unseres Q&A-Marathons.
Und das Beste, wir reden nicht über den Film.
Da fällt mir ein, Gordon.
Nein!
Aber Gordon!
Ich will nichts davon hören!
Aber hinter dir brennt was auf dem Herd!
Mein Steak? Verdammt!
Ja, während der Gordon die Pfanne löscht, legen wir los mit Ausgabe 175 des Hemänischen Quartetts mit Sebastian Vogel aka Sepp,
Matthias Köstler aka Melko 23,
Manuel Miesner aka Manuel
und der Baumel von Gordon Volkmar.
Viel Spaß!
Das Hemänische Quartett! Präsentiert von PlanetEternia.de.
Ja, liebe Hörer, wie schon gesagt, heute machen wir mit den Hörerfragen weiter, weil wir doch noch einen Riesenhaufen vor uns haben. Das soll sich ja nicht über Monate hinwegziehen. Außerdem ist es bei den News momentan, es kommt zwar immer wieder was rein, wie ihr auch gleich hören werdet, aber es ist halt eben nicht so intensiv aufgrund der aktuellen Situation. Jedenfalls, wir nehmen heute am Ostermontag auf, was ich schon super finde, dass ihr alle dabei seid. Okay, ich meine, Familientreffen und sowas sind ja im Moment nicht möglich, dass man irgendwelche Verwandten besucht, zumindest in weiten Teilen für uns. Aber nichtsdestotrotz möchte ich doch mal gerne fragen, wie habt ihr denn die Ostertage soweit bisher verbracht? Manuel, wie war dein Ostern?
Ja, du hast es ja gerade schon ein bisschen vorweggenommen, ganz ruhig. Aufgrund von Corona kann man oder soll man sich auch nicht treffen und da haben wir uns auch so weitestgehend dran gehalten. Das heißt, die Großeltern, die kamen dann irgendwann mal so eine Nacht-Nebel-Aktion und haben dann die Geschenke für die Kinder vorbeigebracht, aber so wie wir es im Normalfall zelebrieren, dass halt Großeltern dann zum meistens zum Kaffee kommen und zum Mittagessen kommen, war natürlich dieses Jahr nicht. Das heißt, da waren wir unter uns, unsere Familie jetzt hier beisammen und haben dann da ein bisschen das schöne Wetter genossen. War ja super Bomben, Sonnenschein. Wir haben auch ein bisschen gegrillt, war sehr lecker. Ja, in Summe ruhig, aber desto trotz ein schönes Osterfest.
Oh, Gordon, war es bei dir auch eher ruhig?
Ja, absolut. Also wie habe ich Ostern verbracht? Hauptsächlich schlafend. Ich muss einfach sagen, dass ich momentan unglaublich viel penne und das meinem Körper sehr gut tut und das finde ich gut. Ja, und ansonsten habe ich so die Sachen gemacht, die jetzt hier so zu Hause anstehen. Es müssen ein paar neue Anschaffungen gemacht werden. Meine Terrasse muss erneuert werden. Mein Ofen ist jetzt unten kaputt gegangen, also der Kaminofen. Da habe ich jetzt einen neuen bestellt und sowas. Also es kommen so ein paar Sachen halt immer mal wieder auf. Und ja, ich gucke momentan irgendwie so das Haus dann auch immer mal wieder durch und schmeiß momentan auch sehr viele Sachen weg. Irgendwie kommt man ja jetzt mal dazu, tatsächlich auch mal so Sachen nachzugucken, die man sonst nicht macht, auf die man dann irgendwie keinen Bock hat. Und dann zwinge ich mich dann halt manchmal dazu, dann einfach zu sagen, so, heute kümmerst du dich mal um den Schrank und den misstest du dir jetzt mal aus und dann wird da reingeguckt und dann kommen Sachen weg. Und das ist echt irgendwie witzig. Man behält einfach doch immer irgendwie viel zu viel Scheiß. Und ja, das habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen aufgegeben. Sperrmüll ist auch demnächst angemeldet. Wir haben auch unseren Schuppen hier mal komplett leer gemacht, so, da sind, fliegen jetzt auch irgendwie alte Gartenmöbel und so ein ganzer Kram, das fliegt jetzt alles mal raus, weil ich auch schon neue habe. Und ja, das ist auch mal ganz gut, wenn man mal wieder ein bisschen mehr Platz hat.
Ja, im Grunde dann so eine Art von Frühjahrsputz, das kann ich gut nachvollziehen, habe ich in der Art auch kürzlich gemacht, da habe ich einige Sachen aus dem Trollroom mal rausgenommen, die ewig schon gelagert sind, ohne dass ich was damit anfangen konnte. Meine Transformers aber sind immer noch nicht verkauft, also liebe Hörer, meldet euch.
Ja, den will ja auch keiner.
Ja, verdammt auch mal, die sind aber gut.
Ja, dann behalt sie doch.
Ja, aber ich habe keinen Platz mehr, ehrlich gesagt. Mein Transformers-Regal ist wirklich voll. Das ist mein Problem. Anyway, aber an Ostern habe ich damit jetzt weniger gemacht, sondern ich habe die Ostertage komplett im Garten verbracht. Für mich als Allergiker natürlich ein bisschen unpraktisch, aber trotzdem geklappt. Ich habe nämlich ganz viele Beete gegraben, wo ich dann die Ligusterhecken angepflanzt habe. Ich glaube, 40 Büsche habe ich da eingesetzt. Boah, da war schon einiges zu tun. Also ich habe schon entspanntere Ostertage gehabt, aber meine körperliche Fitness wird es mir hoffentlich danken. Matthias, du hast ja auch einen Garten. Hast du da irgendwas gemacht?
Nicht direkt Gartenarbeit, aber also wir sind ja mehr Generationenhaus hier und darum war eigentlich das Ostern an sich relativ normal, weil wir ja eigentlich eh immer Kontakt haben und darum sind wir eine Hausgemeinschaft und dann müssen wir jetzt nicht groß Abstand halten sozusagen. Und darum haben die Kinder ganz normal in der Früh Eier gesucht wie die Blöden. Ja, die waren sehr erfolgreich und es kam auch noch per Post von Patentanten und meine Eltern haben dann tatsächlich auch noch ganz überraschend, sind sie halt kurz vorbeigefahren und haben so aus 1,50 Meter Abstand haben ein bisschen geredet, weil die habe ich jetzt auch schon seit über einem Monat eben immer gesehen, außer über Skype. So groß, viel anders. Also der einzige Unterschied ist, normalerweise wären wir halt zu meinen Eltern immer am Ostermontag gefahren, aber das ist halt dann diesmal ausgefallen.
Das ist so wie mit vielen anderen Sachen. Das wird alles bei Zeiten dann in Massen nachholen.
Ja,
ich hoffe deswegen auch, dass wir zeitnah dann einen Termin für den PE-Dinner finden werden, weil ich eher die Befürchtung habe, dass dann jeder erstmal 3 Monate braucht, um die Wochenenden entlang alles abzuklappern, was er jetzt in den bisherigen nicht geschafft hat. Also jedenfalls hoffe ich, liebe Hörer, dass ihr schöne Ostertage verbracht habt. Wir jedenfalls legen jetzt mit den News los. Bei den Neuigkeiten habe ich dieses Mal eine Zweiteilung gemacht, nämlich in die schlechten und die guten Nachrichten. Also die nicht so guten, die kommen jetzt zuallererst. Und da muss ich leider mit einer sehr traurigen Nachricht schon anfangen, nämlich Matthias Grimm ist im März gestorben. Und wer mit dem Namen nichts anfangen kann, Masters-Fans aus den 80ern werden den vor allem kennen als die Hörspielstimme von Orko aus dem Zauberland. Ja, wirklich noch einer aus der Stammriege auch. Es ist sehr schade, wie das jetzt geht. Ich meine, wir wissen alle, wir werden auch selber nicht jünger. Wir sind teilweise in den 40ern, teilweise nähern wir uns den 40ern. Dementsprechend älter sind natürlich auch die, ich sage es mal, Helden unserer Kindheit. Da bleibt es einfach nicht aus. Ist nichtsdestotrotz schade, weil wenn ich mir das mal anschaue, tatsächlich von den Hörspielstammsprechern haben wir gar nicht mehr so viele übrig.
Nö, also der Horst Naumann lebt noch, also der Erzähler und der Norbert Lange halt, der He-Man. Aber dann wird schon eng, glaube ich. Der Jürgen Thormann noch und Douglas Welpert, das war der Mechanik. Aber dann wird es, glaube ich, schon eng, ja.
Ist die Thieler-Sprecherin auch schon verstorben?
Die ist schon länger gestorben.
Die ist, ich weiß nicht mehr, ob die oder Peter Passetti die erste Person war.
Passetti war, glaube ich, der erste.
Oh, ja, aber Monika Gabriel ist auch sehr früh
gestorben. Die ist relativ jung gestorben.
Aber die, ich wollte gerade sagen, die war doch noch gar nicht so alt, oder?
Nee, die war nicht alt. Die war nicht alt, ne?
War die, ich glaube, die war in ihren 30ern oder so.
Also ich konnte es jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber definitiv zu früh, ja. Also. Was ich bei dem Matthias Grimm echt bemerkenswert finde, ist, dass der wohl ja sehr zurückgezogen gelebt hat, weil, also wie man ja an deinem Nachruf auch sieht, das Bild ist ja definitiv kein aktuelles, weil da ist er ja keine 76 oder irgendwas. Also da findet man ja fast gar nichts von dem, finde ich. Also der hat's wohl der hat's halt wohl vorgezogen, eher privat zu bleiben, was ja logischerweise sein Recht ist. Und die Todesnachricht ist ja im Grunde auch nur, in Anführungsstrichen, durch eine Todesanzeige im Hamburger Abendblatt bekannt geworden und nicht jetzt durch eine große Nachricht irgendwo im Hörspielbereich oder so oder im Synchronbereich. Also ich hab zumindest nichts gefunden. Also das ist schon bemerkenswert, finde ich. Irgendwie, der hat es wohl vorgezogen, da nicht so präsent zu sein in dem ganzen Thema.
Ja, und im Gegensatz zu Norbert Langer wurde er, glaube ich, auch nicht ganz so stark dann von Fans auch belauert.
Das kann natürlich sein. Genau.
Ja. Ich hab nur übrigens gerade nochmal geschaut, keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin, dass sie in ihren 30ern schon gestorben ist, aber Monika Gabriel ist erst 2007 gestorben. Ich hätte schwören können, dass die Ende der 80er, Anfang der 90er gestorben sei. Vielleicht habe ich die mit irgendwem verwechselt. Okay. Also sie hat doch noch ein gewisses Alter erreicht, aber aus heutiger Sicht auch
zu früh. Aus heutiger Sicht auch früh.
Da hat Matthias Grimm doch ein bisschen höheres Alter noch erreicht, wo man dann sagen kann, ja, der hat schon ein Leben auch leben können.
Ja, aber natürlich legendär als Orko, das ist einfach so.
Ja. Ich muss immer noch sagen, mein Lieblingszitat ist nicht irgendwo einer von Orkos Zaubersprüchen, sondern nach wie vor, los, meine Damen, Zugstarter reißen. Das ist für mich so absolut großartig, weil man sich das wirklich so vorstellt, wie meine Damen mit dieser Zündschnur hinter Wohnwipper stehen, dann schnell noch reinspringt, bevor das Ding davon
kommt. Genau. Action-Feature kanonisiert.
Manuel, gibt es irgendeinen speziellen Orko-Spruch, der dir aus den Hörspielen besonders im Gedächtnis haften geblieben ist?
Ja, ich habe gerade überlegt, wo du mit diesen Zugstarterreisen erzählt hast, ob mir da wirklich jetzt irgendwas im Gedächtnis geblieben ist, aber ich wüsste jetzt gerade nichts wirklich jetzt zu sagen. Der hat so viel Zaubersprüche gehabt, die teilweise auch freiwillig und unfreiwillig komisch waren. Und ich finde einfach durch seine Stimme, wobei ich mich jetzt gerade gefragt habe, ob er die Stimme wirklich auf natürliche Weise so machen konnte, ob da irgendwie technisch irgendwie unterstützt wurde, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht wisst ihr, da ist irgendwie mehr, aber sei es drum, es ist einfach durch diese Stimme, die ist einfach so markant und unverwechselbar. Die kann man einfach nicht vergessen. Auch wenn man vielleicht nur selten Hörspiele gehört hat, was bei mir nicht der Fall war. Ich habe sie natürlich sehr viele gehört. also unverkennbar und einfach einmalig, finde ich.
Ja, geht mir ganz genauso. Natürlich gab es da unglaublich viel Blödsinn, ne? Und Orko war ja, wie wir ja nun in 37 Podcast-Folgen festgestellt haben, nicht nur einmal Deus Ex. Also von daher hat man natürlich auch viele, viele Situationen, wo man sich irgendwie denkt, oh Gott, so, der ist halt irgendwie anstrengend, aber andererseits gehörte das halt auch irgendwo mit dazu, ne? Und für mich ist seine Stimme als Orko auch 10.000 Mal präsenter als die aus dem Cartoon.
Ja, die aus dem Cartoon, die war definitiv irgendwo hinterlegt, fand ich. Zumindest soweit ich mich an alle verschiedenen Stimmen erinnere. Die von Matthias Grimm glaube ich aber nicht. Der hat in den frühen Hörspielen noch eine grundlegend tiefere Stimme genutzt als Orko und hat die dann so, sagen wir mal, so ab Folge 6 ungefähr deutlich höher noch angelegt. Und so oder so glaube ich aber, dass der das schon drauf gehabt hat, die auch wirklich dann so zu erhöhen, wie es dann halt in dem Moment nötig war.
Ja, ich glaube, dass es in den 80ern auch sowas wie Autotunes logischerweise noch nicht gegeben hat. Und ich glaube, auch technisch war es damals sicherlich schwierig. Heute würde es das, glaube ich, nicht mehr aus rein auf natürliche Art und Weise schaffen. Eventuell, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, hört man so diesen Unterschied zwischen dem alten und dem neueren Orko in Anti-Eternia, weil ich finde, den Anti-Orko spricht er tiefer als die normale Rolle.
Ja. auf jeden Fall. Naja, ein Autotune hätte es auch in den 80ern gegeben. Ich meine, auch damals hast du schon irgendwelche Quatschserien wie Alvin and the Chipmunks und so gehabt, aber trotz alledem, ich denke, der hat einfach so eine höhere Tonlage, ne? Der kann ja eine Sopranstimme haben, warum nicht? Und wenn der dann da hochgeht mit seinem so, ja, mit seinem typischen Lachen halt immer, das ist auch das, was mir immer als erstes im Gedächtnis bleibt davon, dann kommt er natürlich auch dadurch, dass er ja dann in dem Moment die Stimmbänder mehr anspannt und den Mund ein bisschen verkleinert oder verbreitet, wie auch immer, kommt er natürlich auch noch in deutlich höhere Tonlagen so. Und damit kann er wahrscheinlich die Stimme auf Dauer so emulieren.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schade, dass wir da auch wieder jemanden verloren haben, mit dem wir quasi aufgewachsen sind. Ja, nicht ganz so dramatisch sind die nächsten Nachrichten, aber auch nicht wirklich positiv. Ja, das Coronavirus hält uns trotzdem weiterhin im Bann, auch wenn wir hier Eskapismus anbieten wollen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt ist tatsächlich das Los Amigos-Treffen in den Herbst verlegt worden. Die San Diego Comic-Con, das wird gerade bestimmt, ob die vielleicht sogar ganz abgeblasen wird für dieses Jahr. Und auch das Finale der Comic-Serie He-Man and the Masters of the Multiverse, die Ausgabe 6 nämlich, die verzögert sich, weil aktuell keine Comics ausgeliefert werden in den USA und damit auch keine Digitalausgaben erscheinen. Also weder in Print noch in digitaler Form ist das Heft jetzt erhältlich, so wie es hätte erhältlich sein sollen. Ja, heftige Sache. Ich glaube, da kann man auch gar nicht groß was drüber reden. Wir hatten ja schon in früheren Folgen geredet, mal abwarten, was da irgendwo mit Fantreffen und so passiert. Ich habe es auch schon mal angedeutet, ein PE-Dinner, auch wenn es jetzt kein großes Convention-Treffen ist, aber die paar Jungs, mit denen wir uns da immer im Münchner Raum treffen, da habe ich auch schon leichte Entzugserscheinungen. Das ist einfach im Moment eine schwierige Situation und hoffen wir, dass die Sachen alle irgendwo doch nochmal stattfinden und erscheinen können, ohne dass wirklich existenzbedrohende Verluste irgendjemanden entstehen.
Ja, ich meine, ich kann die Frustration von einigen Leuten ja verstehen, aber andererseits sollte man sich da natürlich auch, und das geht jetzt nicht an dich selbst, sondern es geht an die Leute, die das immer noch nicht gepeilt haben, warum man eigentlich zu Hause bleibt. So, ne? Man sollte sich halt mal überlegen, ist ein Fantreffen wirklich so wichtig wie eine Lungen- und Nervenkrankheit? Ja, und das ist halt genau der Punkt. Mann, Leute, selbst wenn ihr das Ding überlebt, es kann theoretisch passieren, dass ihr Langzeitschäden davon tragt. Es gibt auch Corona-Patienten, die einen Teil ihrer Lungenfunktion dadurch verloren haben oder sonst irgendwie was. Es ist nicht geil, plötzlich sein Leben lang mit Asthma rumrennen zu müssen. Und ich glaube, jeder Asthmatiker kann euch das bestätigen.
Also ja, das kann ich bestätigen. Das ist wirklich, also ich gehöre zur Risikogruppe insofern. Ich
genau, habe tatsächlich Asthma. Genau, und Sie haben jetzt gerade festgestellt, dass es auch einige gab, bei denen sind Nervenschäden aufgetreten, unter anderem auch im Brustkorbbereich. Das heißt also, es können auch Nervenschäden sein, die dauerhaft gar nicht mehr verheilen. Und das ist natürlich dann auch so eine Sache, ob man dann regelmäßig irgendwie Schmerzen im Brustkorb für den Rest seines Lebens haben will. Also sollte man sich tatsächlich manchmal überlegen, ja, okay, es ist echt blöd, dass wir dieses Jahr irgendwie uns nicht treffen können oder wie auch immer oder nicht in Urlaub fahren können oder. Aber andererseits nehme ich persönlich das ganz gerne in Kauf, um letzten Endes dann sagen zu können, naja, ich kann dann weiterhin normal atmen.
Ja, nicht so nur du, aus, sondern auch die anderen, weil es geht ja um die Verteilung.
Also. Richtig, genau.
Wie gesagt, es ist immer noch, sagen wir mal so, ein Jammern auf hohem Niveau. Größere Probleme gibt es ja wirklich für die Leute, die jetzt im Moment eher in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Aber das greift ja alles viel zu tief und darum soll es jetzt ja auch gar nicht gehen. Wir befassen uns ja mit dem Masters of the Universe. Deswegen jetzt gerade keine guten Nachrichten durch diese ganze Situation für Masters-Fans. Fangen wir aber direkt mit dem nächsten Thema an. Und auch das ist irgendwo nicht so gut. Aber auf der anderen Seite dann doch wieder gut. Ja, Masters of the Universe Revelation, die Serie, die auf Netflix kommen soll, von Kevin Smith gemacht und im Grunde eine Quasi-Fortsetzung des Filmation-Cartoons ist, die startet jetzt nicht mehr dieses Jahr, sondern definitiv erst 2021. Mit Sicherheit auch durch die Corona-Sache noch weiter hinausgezögert, weil da auch nicht so gearbeitet werden kann, wie man möchte. Aber auf der positiven Seite gab es einen kleinen Teaser. Jetzt nicht einen Teaser wie für einen Kino-Teaser, wo man eine Minute oder eine halbe Minute lang Szenen sieht, sondern im Grunde eine Art digitales Storyboard-Entwurf für Skeletor seinen Widerstab. Ist an und für sich nicht so super aussagekräftig, aber ich finde es trotzdem eine feine Sache, oder Matthias?
Ja, es ist halt endlich mal ein offizielles erstes Bild. Aber es ist natürlich, weil es ist in diesen Animatics-Farben hellblau, lila, rosa, gelb. Also wahrscheinlich irgendwie, dass sie wissen, so was weiß ich, Schattierungen oder was, ich weiß es nicht genau, oder halt einfach ein erster Entwurf. Ja, aber das vielleicht heute das, der Kevin Smith einfach getwittert, auch dass man sieht, dass es vorangeht. Aber wo ich jetzt nicht ganz sicher bin, ist tatsächlich, ob sie fertig sind mit den Sprachaufnahmen von den Darstellern sozusagen. Also da habe ich auch nichts gefunden, ob sie da jetzt quasi unterbrochen worden sind oder ob sie da tatsächlich schon fertig sind für die erste Staffel oder für die Staffel jetzt, keine Ahnung.
Ich glaube, in dem Forum hatte ich gelesen, es liegt momentan auf Eis.
Okay, dann ist es wohl einfach unterbrochen. Ah, ja, genau. Und es ist natürlich auch so, dass wenn die Animation-Leute von Powerhouse, wenn da alle im Homeoffice arbeiten, was natürlich theoretisch geht, aber es ist natürlich auch nicht die Idealsituation, wenn du da zusammen an so einem Cartoon arbeiten willst. Da wird es wahrscheinlich auch langsamer oder irgendwas nicht gehen. Also allein von der Ausrüstung her wahrscheinlich auch oder von der Technik. Aber ja, es geht voran und ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel früher als 2021 erwartet irgendwie. Das war ja immer so, ja, frühestens vielleicht Herbst 2020, aber es ist ja immer Schall und Rauch, so Zeitangaben. Besonders jetzt.
Genau. Ja, also ich glaube auch nicht unbedingt, dass die alle Sprachaufnahmen schon komplett fertig haben. Mhm. Aber selbst wenn sie das hätten, wäre es einfach im Punkt der Animation scheinbar auch sehr aufwendig. Das war ja schon von Anfang an gesagt, es war auch schon von Kevin Smith selber immer so, ja, wenn dann Ende 2020, wo man schon gesehen hat, die sind sich scheinbar selber noch nicht so ganz sicher, wie schnell sie vorankommen. Ja, es ist halt noch mal ein bisschen langsamer. Mhm. Aber andererseits, gerade als Masters-Fans oder generell heute als Toysammler ist man Verzögerungen ja gewohnt. Mhm. Ich sag nur Snake Mountain, das ja eigentlich bei uns schon seit mindestens 3 Monaten ursprünglich hätte da sein sollen. Dann ist es verschoben worden auf Mai, dann Juni, dann mittlerweile ist, glaube ich, Juli der Termin. Und ich glaube, du, Matthias, hast es selber auch schon mal gesagt, du würdest nicht mal die Hand ins Feuer legen, dass das noch vor Herbst kommt.
Ja, also, weil ich halt glaube, dass das transporttechnisch ein ziemlicher Aufstand ist und dass halt da aktuell einfach andere Waren Priorität haben.
Ja, gerade. Und vor allen Dingen, weil die USA es auch heftiger erwischt hat als uns, ne?
Ja, ja. Genau. Und da schauen wir mal, wie das läuft da, ja. Und aber vielleicht jetzt nochmal zurück zu dem Revelation-Bild. Also ist ja eben der Widerstab vom Skeletor offensichtlich. Und es ist ja anders als der Filmation-Widerstab. Also könnte man da. Es hieß ja, dass es irgendwie so eine Art Fortsetzung ist von Filmation.
Aber optisch ist es
offensichtlich nicht. Genau. Oh mein Gott, das ist kein Kanon jetzt.
Ja, aber wir wussten ja von Anfang an, dass das...
Ja, logisch, ja,
klar. Wir wussten ja von Anfang an, dass das jetzt nicht unbedingt, gerade auch bei Filmation, nicht unbedingt so eine ganz feste Historie in dieser Serie war.
Ja, klar.
Dass das dann eher so als Fortsetzung der 80er Masters generell vielleicht gesehen werden kann oder so ein mögliches Finale, wie wir mittlerweile gehört haben, soll es ja um den letzten Kampf gegen Skeletor gehen. Also insofern ist es für mich okay und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass es so viele Leute im Fandom gibt, die jetzt wirklich so eine 1:1 Filmation-Adaption optisch begrüßt hätten, weil bei aller Nostalgie muss man halt auch sagen, das war damals halt doch schon nicht unbedingt etwas, das nach heutigem Standard sich auch noch sehr gut behaupten kann. Auch wenn ich sowas wie das Fanvideo von James Etok, The Return of Faker, schon cool fände, wenn das mal kommt, aber eine ganze Serie in dem Stil, glaube ich, ist schon ein bisschen schwieriger, wenn man das nicht zumindest deutlich aufpumpt.
Na, und vor allen Dingen, du hast ja auch in den Ami-Foren, hast du es ja auch teilweise gelesen, genauso wie bei uns, ne, wo sie dann geschrieben haben, it will continue the storyline of the 80s. Und der erste Kommentar, glaube ich, war gleich, what story? weil das waren doch alles, das ist doch letzten Endes genau wie A-Team oder Knight Rider oder sonst irgendwie was, man die meisten Folgen konnten für sich alleine stehen. Das war einfach eine Geschichte, da gab es kaum fortsetzende Geschichten.
Ja, sie haben halt sozusagen, würde ich mal sagen, das eingeführt, dass halt die Teela die Tochter der Sorceress ist, ja, und dadurch die irgendwann mal selber die Sorceress wird und solche Sachen halt.
Ja, okay. Ja, natürlich die ganzen Grundstrukturen, die wir halt kennen, abgesehen von jetzt den Sachen, die über den 2000X-Cartoon mittlerweile in unseren Köpfen etabliert
sind. Genau.
Das ist klar. Aber die Folgen selber haben halt in den seltensten Fällen aufeinander aufgebaut.
Ja, klar. Ja, aber das war ja damals aber auch einfach auch so, ne? Das hat sich, finde ich, jetzt ja erst in den letzten, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren, glaube ich, etabliert. Wenn ich jetzt mal so gucke, die heutigen Serien, wie die neuen Star Trek-Serien beispielsweise. Lost war so eine klassische Serie, die immer fortgesetzt wurde. Aber damals war das eigentlich nie so. Hast du gerade schon gesagt, Gordon mit A-Team und Knight Rider und wie sie alle hießen. Das war einfach damals halt einfach so gemacht. Aber das bedeutet doch auch im Umkehrschluss, wenn es heißt, es ist eine Fortsetzung, dass wir auch keine Origin-Story mehr serviert bekommen. Im Form von
2000X-Cartoon, oder? Ja, das glaube ich auch nicht, dass da groß eine Origin-Story kommt. Ja.
Nee, das hoffe ich auch. Also das brauche ich auch nicht nochmal. Also das haben wir jetzt alles x-mal gehabt. Das ist wie mit Spider-Man.
Da muss ich habe gerade dran gedacht.
Ja, aber ist doch so. Weißt du, irgendwann musst du nicht mehr sehen, wie Onkel Ben stirbt. Das ist doch irgendwann mal gut.
Ja, die Origin machen sie ja dann wahrscheinlich in dieser anderen, in dem anderen Cartoon, in dem He-Man and the Master of the Universe. Das soll ja nochmal, das ist ja das dann, wo es ein bisschen vielleicht anders ist und dann eben eher an die Kinder gerichtet ist. Da werden sie halt eine Art Origin machen. Aber ich glaube, beim Revelation, da geht's sofort zur Sache von Anfang an.
Genau das wollte ich sagen, dass da halt eher die Origins kommen. Und bei Revelation wird es vielleicht gemacht werden, dass so der Casual-Fan nochmal irgendwo in den Nebensatz up-to-date gebracht wird. Ah ja, stimmt, Teela ist die Tochter der Zauberin und mein Name ist der Adoptivvater oder irgend so ein Zeugs vielleicht. Aber dass es hauptsächlich vielleicht auch in die Richtung gehen wird, dass man halt so ein paar Aspekte sehen wird, wie wenn Hero auftaucht, was wir schon gehört haben, dass da halt dann erzählt wird, ja, Hero ist der Urahn oder ist irgendwo die Person hinter dem Geist von Grayskull oder das ist aus Trapjaw geworden, deswegen sieht der jetzt vielleicht noch mal anders aus. Sowas kann ich mir da höchstens vorstellen. Ich glaube, die Serie wird halt auch zum gewissen Anteil zumindest auch schlichtweg dann Fanservice bedienen.
Ja, ich glaube, das ist aber auch wichtig, weil ich sag mal, es sollen ja auch Leute, sagen wir unsere Altersklasse, diese Serie anschauen, die das vielleicht nicht mehr so genau auf dem Schirm haben, wer jetzt eigentlich was, wo, wie war. Und von daher, eine Origin-Story wünsche ich mir jetzt nicht, aber ich denke schon, dass es so eine gewisse einleitende Erklärung gibt, wie du gerade schon gesagt hast. Das wird es mit Sicherheit geben.
Vielleicht gibt es das ja auch als eine Art Prolog in der ersten Folge schon sofort, dass dann irgendwo erzählt wird, irgendwo Masters of the Universe, Eternia, Prinz Adam hatte damals das Schwert der Macht ergriffen, als Skeletor nach der Macht von Eternia trachtete und sowas. Und irgendwo, seitdem sind viele Jahre vergangen und dann kommt so ein Schnitt, Eternia jetzt. Und dann sieht man ihn ein bisschen älter oder sowas. Kann ja auch sein.
Ja, das stimmt, ja.
Und dann ist es King He-Man und in Wirklichkeit sind es die neuen Abenteuer von Hero, seinem Sohn. Und der Erste, der ins Bild kommt, ist Forklift.
Yes! Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, da haben wir nur einen kleinen Teaser über Skeletors Widerstab und dann kommen wir von dort aus bis Forklift.
Ja.
Ja, so ist das mit Nerds. Das kennt ihr auch, liebe Hörer. Was ihr vielleicht auch noch kennt, auch wenn es schon einige Jahre her ist, ist das Mobile Game Tappers of Grayskull. Das war dieses Spiel, wo man dann mit kleinen knuffigen Viechern, der He-Man von diesen Viechern ist auch in der aktuellen Comic-Serie mit drin, mit denen hat man dann schlichtweg per ganz normalem Daddeln irgendwelche großen Schurken platt gemacht und ist damit von Level zu Level weitergekommen, ohne dass es irgendwo was tiefergründiges war. Man hat aber 1000 Kostüme und Features gehabt. Und ja, schon seit einigen Jahren gab es keine Updates mehr. Und mittlerweile ist das Spiel so ziemlich tot. Also es wird jetzt sogar schon davor gewarnt, dass man das auf dem Handy hat, weil das auch schon Sicherheitslücken verursacht, etc. Pipapo. Ja, ich in meiner unendlichen Schlauheit habe dann natürlich sofort das Spiel angemacht. Mal gucken, ob das auch so stimmt.
Ja, genau.
Bravo, Junge.
Ja, ich glaube, man kann es noch spielen, aber ja, sicherheitsmäßig. Ich kann nur sagen, ich habe selten so viele Anfragen von irgendwelchen Facebook-Fake-Accounts bekommen wie an dem Tag.
Ah, okay. Also haben die tatsächlich irgendwie das weitergeleitet, sozusagen.
Ja, tatsächlich ist das irgendwo da, wo irgendwelche Idioten dann halt wieder mit ihren Unterwäsche-Model-Fotos dann kommen und versuchen, dich irgendwie abzugreifen.
Nein, nein, die waren alle echt. Die wollten wirklich Sex mit dir. So, also auf jeden Fall, ja, ich meine, das ist jetzt ja auch schon 22 Monate, glaube ich, ne, dass bei der App da irgendwie nichts mehr passiert. Mhm. Und irgendwann ist das halt so. Also ich meine, es gibt ja nun auch genügend andere Games. Ich habe damals auch so ein Spiel, das hieß Blood Brothers, gespielt auf dem Handy. Das gibt's mittlerweile gar nicht mehr. Also das heißt, du findest das nicht mal mehr irgendwo. Und so ist das eben, ne? Nothing's forever. So, und dann sind solche Games irgendwann halt auch mal durch. Also von daher, ich persönlich hatte das schon vor etwas längerer Zeit von meinem Handy runtergeschmissen, weil ich auch gemerkt habe, irgendwie, für mich war es irgendwann zu langweilig, so das Game zu zocken, und habe mir dann auch irgendwie gedacht, ja, ist irgendwie immer dasselbe, man tippt irgendwie nur auf dem Bildschirm wild rum, so, und dann kann man noch ein paar Outfits auswählen, jo, ist schön und gut. Aber letzten Endes hat mir das alles irgendwann nicht mehr so viel gegeben. Ich habe mir dann gesagt, es ist mir zu unabwechslungsreich, da passiert mir zu wenig. Ja, und jetzt ist es eben durch.
Ich kann das auch verstehen. Ich habe es auch lange nicht mehr in die Hand genommen, weil es einfach irgendwann durch ist. Aber ich habe mir dann halt gedacht, es ist trotzdem schade, dass man das jetzt vom Handy löschen soll. Zumindest weiß ich nicht, wie ich das jetzt irgendwo sicherheitsmäßig kopieren kann, ohne dass ich das Handy halt einfach nur physikalisch behalte, wenn es mal außer Betrieb ist. So ähnlich ist es ja auch schon bei dem Vorgängerspiel gewesen, The Most Powerful Game in the Universe, was da eher so Jump'n'Run und so mäßig war. Das habe ich ja nie spielen können, weil ich zu der Zeit noch mein altes Klapphandy nur benutzt habe. Ich finde es halt ungeheuer schade, dass sowas nicht irgendwo verfügbar noch ist. Dass man das einfach dann runterladen kann. Es ist nicht mehr aktiv, es gibt keine Updates mehr und so weiter, aber das Ding an und für sich kann man so spielen, wie ich halt, keine Ahnung, Snake spielen kann oder Tetris oder irgendwas.
Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wo das das Spiel rauskam, dieses Most Powerful Game of the Universe. Und du hattest dann, ich dachte, du hattest damals noch dein Nokia 2610 gehabt, irgendwie die ganzen Jahre. Aber dann war es doch ein Klapphandy, ich habe keine Ahnung mehr.
Er war nur eine Generation hinten und nicht zwei.
Ach so, okay, gut. Asche auf mein Haupt.
Und ich vermisse dieses Klapphandy immer noch, muss ich sagen.
Ja, es hat natürlich was von Star Trek auf alle Fälle.
Naja, die kommen ja jetzt wieder bei den Smartphones, Smartphone-Touch-Geräte, wo du es zusammenklappen kannst. Hat ja noch böse Kinderkrankheiten, aber ja, irgendwann kommt.
Als Erweiterung von den Biegbaren oder was?
Ja, meine ich ja, dass du dann so das zusammenklappen kannst.
Ach du meine Güte. Ja, also ich habe dieses Most Powerful Game of the Universe, habe ich damals ein bisschen gezockt, das war ganz kurzweilig. Und das Tapas of Grayskull ist völlig an mir vorbeigegangen. Kenne ich gar nicht. Habe mich mal nach gegoogelt, habe ich auch nie auf dem Handy drauf gehabt. Von da habe ich auch keine Freundschaftsanfragen auf Facebook bekommen. Deswegen, ja.
Moment, das kann ich schnell. Voll die Seuche.
Dieser Spielemarkt bei den Apps, der ist schon sehr, sehr schnelllebig. Also ich glaube, das kannst du nicht vergleichen, wenn du ein Spiel hattest damals auf einem Gameboy oder auf einem anderen Device, ja, mal abgesehen von einem Handy. Das ich weiß nicht, warum es so ist, aber weg ist weg. Also
ja, es ist halt einfach, besonders bei so Lizenzgeschichten, einfach, dass halt irgendwann die Lizenz ausläuft, beziehungsweise nicht verlängert wird, weil es halt Geld kostet, und die sagen dann, keine Ahnung, wir sehen nicht, dass wir da jetzt noch Geld verdienen können mit dem, und dann wird es dann nicht verlängert, und dann machen die dürfen sie auch keine Updates mehr machen. Dann muss es aus dem Store genommen werden, und dann ist es halt weg.
Das mag natürlich schon das wirklich an der heutigen Art und Weise liegen, wie wir mit diesen Games umgehen, ja. Du lädst die halt runter und kaufst sie nicht mehr. Du hast ja nichts mehr physikalisch. Du hast keine Hardware, genau. Und von daher kann ich mein ET von 1982 immer noch zocken, ja. Aber,
hast du das endlich mal durch jetzt?
Nee, ich hab's immer noch nicht durch. Ich
häng noch in dem Loch.
Ja, Mann, ich fall immer in diesen scheiß Grube rein, ey. Dann kommen die blöden Agenten an, ey.
Geil. Ja, aber weißt du, das ist es ja auch. Also ich meine, letzten Endes, man kann sich den Markt ja heute auch so vorstellen, schon wie damals, auch als es Gameboy gab oder so. Ne? Ich meine, Gameboy im zweiten oder dritten Jahr hatte auch weit über 100 Spiele. Und wenn du jetzt theoretisch davon ausgehst, ja, okay, ich habe mir am Anfang irgendwie, keine Ahnung, Solar Striker geholt. Ja, denn war Solar Striker natürlich hinter einem, keine Ahnung, Parodius irgendwann hinten dran, weil du irgendwie gemerkt hast, okay, die Games haben sich irgendwie weiterentwickelt und du hattest einen besseren Shooter oder sonst irgendwie was und hast dann eher die gespielt und diese Sachen sind hinten rübergefallen. Aber heute ist es halt eben noch anders, wie du ja richtig sagst. So, ne? Es gibt keine Hardware und dann ist es natürlich irgendwann so, dass die Sachen einfach wegfallen. Es gibt einfach zu viel.
Ja, stimmt, ja.
Ich sehe das ja immer jetzt wieder, gerade auch jetzt durch Corona bedingt, einfach mal ein bisschen mehr zu Hause sein, habe ich mir dann ja auch mal so ein, zwei Games dann wieder geholt für die PlayStation 4. Da komme ich auch gleich bei den Fragen nochmal zu. So. Und alleine da wieder auch, was ist alleine mittlerweile für wie viele unendlich tausende Independent-Games es gibt, die auch trotz alledem alle gut sind, weißt du? Wo du irgendwie denkst, Alter, wenn ich das spielen will, bräuchte ich 500 Leben.
Ja, definitiv.
Ich finde es trotzdem schade, dass es nicht, gerade in der heutigen Zeit, wo wir eigentlich alles digital absichern können, dass es da nicht irgendeine Datenbank gibt, wo man auf das Zeug noch zugreifen kann. Ich meine, klar, es gibt unzählige Sachen, es gibt doch einfach viel Scheiß. Es gab aber auch viel Scheiß schon in der Atari-Videospielezeit, den du heute aber irgendwo kriegst und über den Emulator spielen kannst. Warum ist das bei diesen Spielen so schwierig? Vielleicht ist es auch eine Frage der Generation, dass halt die Leute, die 10 Jahre jünger sind als ich, dass es denen irgendwo scheißegal ist und die in 20 Jahren nicht dastehen werden und sagen werden, ach, wie schön nostalgisch, das möchte ich nochmal machen, sondern der alte Kram wieder. Keine Ahnung. Unsere Generation ist da halt vielleicht nostalgisch stärker im Petto. Aber nichtsdestotrotz, warum gerade mit den heutigen Möglichkeiten kann man das nicht machen, dass ausrangierte Spiele dann in irgendeiner Hintergrunddatenbase sind, die halt dann nicht mehr auf Webzugriff arbeiten, aber wo man dann einfach sagt, hey, es ist immer noch verfügbar.
Naja, weil momentan ist es vielleicht noch zu nah dran, ne? Also das ist ja dann auch immer noch so eine Sache. Wahrscheinlich in 20 Jahren, wenn denn irgendwie Kinder, die das Spiel eventuell gespielt haben, damals 6 waren, damit 26 sagen, oh cool, das habe ich damals gespielt, ja, das lade ich mir nochmal, dann interessiert das wahrscheinlich auch keine Sau mehr wegen irgendwelcher Lizenzen, weil dann Mattel nicht mehr angeschissen kommt und sagt, was, Tempest of Grayskull, da haben wir ja eine Lizenz für rausgegeben, dafür müsst ihr jetzt nochmal bezahlen. So, sondern dann wird das auch irgendwo auf irgendeiner Pi-Konsole oder sonst was irgendwie mit auftauchen. Das hat ja mittlerweile auch mit PlayStation 2 Spielen jetzt schon zugenommen, was vor 10 Jahren noch komplett undenkbar war. So, ne? Und das ist halt genau der Punkt. Ich denke einfach, wir sind noch nicht weit genug davon weg.
Du meinst also, dass das früher oder später dann doch kommen wird?
Ja, weil meistens ist es so, dass diese ganzen Datenbanken irgendwann aufgefüllt werden. Guck mal, am Anfang, als das mit MAME oder so losging, und das ist ja auch alles nicht so wirklich legal, ne? Aber da war es ja dann auch so, die haben dann angefangen mit Arcade-Automaten und dann irgendwann kam der Atari, weil der am einfachsten zu emulieren war. Und dann kam NES und dann Super Nintendo und Mega Drive und hast du nicht gesehen. So. Und heute hast du Konsolen, also wie gesagt, eben zum Beispiel eine Pi oder sonst irgendwas, die das alles emulieren können. Alles. Du kriegst jedes Scheiß-Game, das es damals gab. Man, Games, von denen du noch nie gehört hast in deinem gesamten Leben. So. Und das ist halt genau der Punkt. Ich habe mir ja mal so eine Konsole geholt und Alter, die Datenbank, die ist so riesengroß, das schaffst du nicht, das ist unmöglich. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das in 10, 20 Jahren genauso ist, dass es dann irgend so ein Ding gibt, wo sie dann sagen, jo, wir bieten jetzt statt Mega Drive und Super Nintendo auch noch Handys, Android-Games an. Warum denn nicht?
Durchaus möglich. Also, wer Tapers of Grayskull spielen will, muss sich dann wohl in Geduld üben. Oder es machen wie ich und sämtliche Sicherheitsbedenken über Bord werfen, um das einfach mal auszuprobieren.
Ja. Ja, oder einfach nicht online sein mit dem Handy, ne? Dann geht's ja auch.
Ach, damit kann man auch online sein.
Na. Mit dem Nokia geht nicht ganz so, aber ja. Kommst doch dahin.
Okay. Okay, das klären wir nach dem Podcast. Jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Jetzt haben wir mal die nicht so tollen Nachrichten endlich hinter uns und wir kommen zu was Positivem, nämlich Mondo. Die machen ja diese Figuren, die deutlich größer sind als die Moto Classics Figuren und die haben jetzt Bilder zu Man at Arms gezeigt und zu geplanten weiteren Mondo-Figuren. Da haben sie schon gesagt, Shiwa ist in Arbeit, aber sie wollen auch gerne so nicht ganz so oft gemachte Charaktere bringen. Sie haben in der Zwischenzeit dann aber mal doch von Stratos, Trapjaw, Beastman und, das wussten wir schon länger, dass er geplant war, Keldor auch mal ein paar Teaser-Bilder gezeigt, also nicht fertige Figuren, sondern so Designskizzen. Und ja, wenn ich mir so die Aussage anhöre, auch mal etwas unbekanntere Charaktere, vielleicht kommt ja doch mal ein Mondo Dragstore, dann habe ich ein echtes Problem hier, weil ich bisher auf Mondo verzichte. Oder Matthias, meinen die damit sowas wie Dragstore oder doch eher sowas wie Stratos, der eigentlich doch in jeder Toyline dabei ist?
Ich würde sagen, dass Stratos einer der Charaktere ist, wo sie so, also das habe ich jetzt zweite oder dritte Reihe genannt in der News. Also ich glaube, die meinen schon andere, weil für mich ist Stratos definitiv Kern Charaktere als Original 8-Back sozusagen. Aber was das jetzt genau heißt, also Dragstore ist natürlich so einer, aber also ich finde das schwierig zum Song. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen von diesem Brock Otterbacher auch persönlicher Geschmack. Weil der ist ja wohl, der mag ja Ram-Man zum Beispiel nicht, also wird wahrscheinlich Ram-Man nie erscheinen bei Mondo. und so.
Wenn die Leute immer ihre eigenen Kindheitstraumata in ihren eigenen Figuren, Serien verarbeiten.
Wenn du das ja, aber man sollte doch eigentlich denken, dass jemand dann eher nach der Prämisse vorgeht, was sich verkauft wird.
Ja, vielleicht ist es auch
bei
nur so.
Bei aller Liebe, aber wenn wir jetzt ernsthaft über Dragstore reden würden, da hätte ich schon meine Bedenken, dass sich der auch wirklich verkauft.
Ja, also ja. Ja, klar, es ist immer die Frage, verkauft sich das?
Ja.
Ich bin jetzt auch gespannt, wie es jetzt bei Man at Arms läuft, weil der ist ja auch, also der Merman war jetzt bei $175. Ob jetzt der Man at Arms wird sicherlich nicht billig sein. mal schauen, wie lange das noch so funktioniert. Also ich bin da jetzt irgendwelche großen Listen zu machen, was da jetzt alles noch kommen könnte, ist wahrscheinlich sehr optimistisch, aber mal schauen. Also ja, also ich finde den Man at Arms jetzt, den fand ich schon immer, das ist eine tolle Interpretation, aber ich sammle die ja auch nicht, die Mondo-Figuren. Und ich schaue es mal gerne an, aber also ich kaufe sie nicht.
Ja, also ich sehe das genauso. Ich finde, der sieht echt cool aus, der Man at Arms. So, der hat einfach was. Es ist auch eine coole Idee mit der Bola in der Waffe und sowas, ne? Und dann eben auch der Wechselkopf mit den abrasierten Seiten und so. Das hat schon was. So, ich finde auch die Charakterskizze von der Goddess ganz cool. Warum auch immer sie jetzt ein Muttermal hat, aber jetzt ist es eben so.
Das hat mich als einziges gestört.
Ja, ist jetzt irgendwie wahrscheinlich in oder so, das zu machen, damit man irgendwie ein Hautschema hat oder sowas. Machen sie momentan auch bei Videospielen ganz häufig, damit das Hautschema realistischer aussieht, keine Ahnung. Naja, also auf jeden Fall, ich finde die Mondo-Figuren bisher alle durch die Bank weg eigentlich ziemlich cool, aber mir geht's da ähnlich wie dir. Ich werde die aber sehr wahrscheinlich auch nicht sammeln, weil sie sind mir auf dem einen dann auch wieder ein bisschen zu teuer in dem Moment und ja, da greift für mich dann einfach irgendwie der Nostalgiewert nicht so sehr.
Ja, das geht mir so ähnlich. Ich finde tatsächlich Man at Arms noch am besten bisher. Wenn da jetzt ein Kopf ohne Schnurrbart dabei wäre, dann wäre ich voll dabei und da wäre ich voll drauf abgefahren. So kann ich immer noch verzichten, weil bei eigentlich jeder dieser Mondo-Figuren so entweder mehr oder weniger Sachen dabei sind, wo ich dann am Ende sage, nee, dafür dann doch nicht das Geld, weil mit Versand und einem dann deutlich über 200 mag ich dann auch nicht. Und selbst wenn ich das über deutschen Importhändler hole, dann unter 100 bleiben sollte, es ist trotzdem noch viel Geld, für das ich dann doch lieber ein paar andere Sachen hole, wo ich dann sage, ist vielleicht auch nicht alles so perfekt, aber ich habe wenigstens nicht so viel ausgegeben. Nichtsdestotrotz finde ich die Toyline immer noch interessant. Manuel, wie sieht es bei dir aus?
Ja, interessant finde ich sie auch, aber sie ist bei weitem natürlich nicht innerhalb meiner Preisklasse. Also das bin ich nicht bereit, für Figuren auszugeben. Ich habe jetzt, während ihr jetzt hier gesprochen habt, mit Man at Arms noch mal ein bisschen genauer was angeschaut, auch die anderen Figuren, die da schon erschienen sind. Also zu sagen, sie ist nicht schön, wäre gelogen. Also sie ist extrem detailreich. Sie ist, finde ich, sehr, sehr gut umgesetzt. Aber das ist gleichermaßen aber auch für mich etwas, was mich nicht so anspricht. Also ich bin dann noch eher der Freund von einem, ich sag mal, von etwas schlichteren Figuren. Also wäre das jetzt ein Comic, würde ich sagen, es geht für mich in Richtung von überzeichnet. Ich mag es dann doch eher einen Ticken schlichter. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, weil, wie gesagt, wer es auf so ein Detailreichtum steht, auf wirkliche Actionfiguren, wenn man die in Hörtchen als Actionfigur betiteln kann, steht für wirklich Adult Collectors, bitte, dann und auch das nötige Kleingeld hat, dann ist er sicherlich da gut beraten. Also für mich wird es auf alle Fälle, wie gesagt, vom Detailreichtum auf Platz 2 und auch natürlich Platz 1 wegen dem Geld würde ich sie mir nicht kaufen.
Ja, der Faktor überladen, der ist für mich vor allem bei Merman gegeben, bei Men at Arms auch zum Teil, ich kann das schon nachvollziehen, wobei die Art von Design mir grundlegend noch mehr zusagt als die von den Sideshow-Statuen, wo ich da sagen, ja, dieser Warhammer oder World of Warcraft-Stil, der ist nicht so hundertprozentig meinst, das ist bei den Mondos dann doch nochmal ein bisschen anders, aber ich kann absolut verstehen, was du dabei meinst. Und insofern schauen wir jetzt einfach mal, was da wirklich alles als nächstes noch so rauskommt. Ich bin tatsächlich auf die Shiva schon gespannt, ob ich nicht weiß, warum die einfach noch ein bisschen Schnur bei dieser Kammachse irgendwo dran gemacht haben. Das ergibt keinen Sinn. Und das muss ja mal bei der Gottes ist auch komisch. Aber da komme ich wieder in mein Nitpicking rein. Ich merke schon, ich habe ein bisschen Review-Entzug gerade, wo ich jetzt gerade die Filmation-Figuren erst gemacht habe. Aber anyway, ich finde es auf jeden Fall schon interessant, dass Mondo da diese ganzen Teaser bringt, mit Sicherheit auch, um Interesse zu generieren, gerade in der jetzigen Zeit, wo es ein bisschen schwieriger auch im Toy-Sektor ist. Schauen wir einfach mal, was da noch bei rauskommt.
Ja, vielleicht ein Gedanke noch dazu, was mich so ein bisschen wundert, ist, warum sie hier wirklich auf Snake Man at Arms als Wechselkopf setzen und nicht auf einen Man at Arms ohne Schnurrbart, was du gemeint hattest, Sebastian. Also wobei der ohne Schnurrbart, der müsste doch, ich weiß nicht, der muss populärer sein. Der war in den 80ern immer ohne Schnurrbart. Und das Snake Man at Arms ist an sich nur ein Produkt der Nuller, der 2000X. Also.
Ja, ich würde mal sagen, wie Matthias das vorhin gesagt hat, der Otterbach hat da seinen persönlichen Geschmack und hat gesagt, ja, Schlangenkopf ist geil, Schnurrbartloser Kopf, boah, braucht man nicht. Ja, vielleicht kommt der noch bei der Exclusive-Figur, der Kopf ohne Schnurrbart.
Der Snake-Kopf ist der Exclusive-Kopf.
Ach, der ist der Exklusive, okay, das habe ich übersehen.
Der Filmation Orko im Krug.
Ja, super, den haben wir alle gebraucht.
Das ist auch, also das ist, da ziehen sie den Stil durch, dass da immer mal wieder so ein Filmation-Zubehör dabei ist, wo keiner weiß, warum eigentlich.
Ja.
Weil sie es können.
Ja. Ja. Nachher ist er noch Fan von Mighty Spector und dann kommt der raus. Irgendwie.
Das wäre mal eine
Überraschung. Ja. Wobei ich gerade eben wollte ich das mit Mighty Spector anwerfen und dann habe ich überlegt, sag mal, wie hieß denn diese Figur nochmal? Ach, das war ja der Harvey Spector, genau. Da fiel mir ein, nee, warte mal, das war ja jemand anderes.
Der Harvey Spector bei Moto Classics, was? Den bin ich gar nicht.
Einspruch.
Ja. Und was wir bei Man at Arms noch ganz kurz erwähnen können, ist, dass der eben wohl schon fast fertig produziert ist und dementsprechend, wenn er dann, also das war ein bisschen komisch formuliert, so nicht bevor ein Monat vergangen ist, also wahrscheinlich irgendwann Mitte, Ende Mai, würde ich mal schätzen, kommt er dann in den Verkauf. Also da ist dann wahrscheinlich gar keine Vorbestellung mehr, sondern wirklich ein Verkauf und wenn man ihn bestellt, dann kommt er auch gleich. Also man erwartet nicht wie beim He-Man, war es, glaube ich, 3 oder 4 Monate zwischen Bestellung und Auslieferung. Also das sind sie jetzt offensichtlich, haben sie das jetzt ein bisschen geändert, dass sie nicht irgendwann vorbestellen lassen und dann Monate danach ausliefern.
Nein, immerhin. Also diese monatelangen Vorbestellphasen finde ich allmählich schwierig. Ja. Wobei Super 7 da auch wieder irgendwo sozusagen den Bock schon fast abschießt. Die haben jetzt schon wieder die nächste Thundercats Wave rausgebracht, beziehungsweise angeboten, bevor die erste Wave überhaupt mal erschienen ist. Genauso bei den Turtles und so. Also
da ist noch gar nichts da von ihren Ultimates. Ja, das stimmt.
Ja, okay, also das ist halt ohnehin immer eine Sache. Ein bisschen warten muss man ja schon, aber manche übertreiben es und ich finde daher jeden Hersteller gut, der auch dann, wenn man eine Vorbestellphase hat, dann sehr bald danach dann die Sachen. Ja, Was auch noch nicht geliefert ist, zwangsläufig jetzt auch, weil die Läden schlichtweg zu haben, aber auch im Onlinehandel findet man sie immer noch nicht, Masters of the WWE Universe in Deutschland. Und wir wissen es alle, dieser eine Spielwarenladen in Bayern, Spielwelt Schütz, der hatte Wave 1 und 2, diese mittlerweile auch vergriffen. Wir warten immer noch drauf, dass auf Amazon.de oder, keine Ahnung, bei Smith Toys endlich zumindest Wave 1 mal irgendwo auch anderweitig erhältlich ist. Und in der Zwischenzeit legt Mattel schon vor und hat Wave 3 der Toyline bestätigt. Da kommt tatsächlich, wie wir es schon auf Skizzen gesehen hatten, The Rock, Braun Strowman, der Undertaker im Scarecrow-Look und als Many Faces-Version The New Day. Braun Strowman wiederum hat nochmal Terrorclown von Skeletor und bisschen Beastman-Klamotten anbekommen. Ja, und Gordon The Rock, hast du irgendeine Idee, auf welchem Masters-Charakter der basieren soll?
Ja. Auf Wunder.
Oh.
Ah, ist der Vorgänger von John Cena. Guck mal. Wunder. Hat er nämlich auch den falschen Zodek-Brustpanzer bekommen? Dann geht's ab.
Ja, klar. Und wegen dem Wunderbrot, das gebacken wird, sagt er auch, if you smell the what the
genau.
Is cooking.
Jetzt hast du's.
Ja, Wahnsinn. Vollkommen Alter, logisch. Bitte. Ich finde den aber schon allein deswegen cool, weil er halt diesen Gürtel hat. In der Originalskizze sollte er den 2000X-Gürtel von Fisto bekommen. Jetzt haben sie am Ende einen neuen Gürtel gemacht, der halt dann, dadurch kriegt die Toyline jetzt auch einen Champion-Gürtel. Das finde ich schon mal cool. Aber Manuel, was sagst du zu diesen Figuren?
Wir haben ja schon mal im einer der letzten Podcasts darüber gesprochen gehabt. Ich finde die Idee sensationell cool. Finde ich witzig, die WWE-Charaktere ja in Motu-Form darzustellen. Und auch jetzt diese aktuellen von The Rock finde ich gut. Ich habe mein erster Gedanke war in der Tat auch Wunder, muss ich jetzt mal zugeben. Wo ich den gesehen habe, wahrscheinlich in erster Linie wegen der schwarzen Farbgebung. Die anderen beiden Charaktere, die WWE-Charaktere, die New Day und Braun Strowman, muss ich sagen, sorry, Asche auf mein Haupt, kenne ich nicht. Wüsste ich nicht, dass ich die schon mal im Fernsehen gesehen habe. Aber nestotrotz witzige Darstellung mit Many Faces in rosa und auch die Mischung dann da zwischen den Terror Claws und Beastman, was dann der andere Charakter da hat. Witzig. Und Undertaker als Scareglow naheliegend natürlich, ne? Finde ich witzig umgesetzt. In der Tat. Cool.
Ja, ich habe mir jetzt mal zwei Figuren besorgt, die ich jetzt hier habe, einfach mal so, um zu gucken, wie das so ist. Ja, von der Optik her und so ist das alles vollkommen okay, aber auch so von der Verarbeitung sind die vollkommen in Ordnung, aber für mich sind die einfach nix. Also die geben mir nicht so viel. Es ist eine lustige Idee, so vom Mashup, aber ich glaube auch nicht, dass die Figuren Toyline jetzt noch ewig lange weitergehen wird. Damit rechne ich einfach nicht. Da kommen jetzt vielleicht noch zwei, drei weitere Waves, werden sich wahrscheinlich nicht mehr so grandios gut verkaufen und dann ist es das und dann werden die eingestellt. Deswegen ist eine witzige Idee, kann man auch machen, so wie es umgesetzt ist. Es ist eine ganz gute Idee, auch mit dem New Day und so und auch Braun finde ich als Beastman lustig. Aber ja, mir persönlich, also ich brauche die nicht, aber ja, Leute, die das vielleicht lustig finden, dieses Wrestling, das gerade das aktuelle Wrestling mit Masters verbinden, für die passt das bestimmt.
Ja, bei mir ist es ja tatsächlich, wie wir es schon mehrmals gesagt haben, von absoluter Ablehnung zur absoluten Begeisterung rübergeschwankt. Wenn jetzt noch 5 Waves insgesamt erschienen sein sollten, dann hat die Toyline schon ungefähr 3 Waves länger durchgehalten, als ich am Anfang erwartet hätte. Das wäre für mich durchaus akzeptabel. Ich finde es auch gut, wenn man irgendwann mal ein Ende dabei dann hat und nicht das irgendwo über 10, 11 Jahre läuft, wie bei Moto Classics und man irgendwann wirklich dann, keine Ahnung, Barry Horowitz dann als Dragstore-Verschnitt bekommt oder sowas. Das muss ja nicht unbedingt sein, aber es können schon noch von mir aus ein paar weitere Waves kommen und mit den Figuren bin ich jetzt auch soweit zufrieden. Ich werde definitiv wieder mitsammeln, aber jetzt wäre es dann doch mal Zeit, dass sie vielleicht doch noch mal ein oder zwei weitere Moto Origins Figuren dann auch ankündigen.
Ja, und vor allem mal irgendwie, also jetzt nicht nur bei den Masters of the WWE Universe, aber auch bei den Origins, dass man da irgendwann mal eine klare Information kriegt, wann sie jetzt wo erscheinen. Klar sollen sie im Herbst kommen, aber Herbst ist ja immer noch ein ein weites Feld. So ein bisschen.
Ja, richtig. Und ja. Herbst hängt ja nicht mal unbedingt davon ab, wie der meteorologische Herbst stattfindet, sondern schlichtweg davon, wann irgendeiner dann doch mal entscheidet, die Ware rauszuhauen.
Ja, ja.
Ja, so viel mal zu den News heute. Ist ja doch ein bisschen was geworden, auch wenn jetzt so die ganz großen Sachen noch ausbleiben, aber ist halt so. Dafür haben wir jetzt noch einen großen Q&A-Teil vor uns. Und die erste Frage kommt sofort von User Hachi und die Frage geht direkt an Gordon. Gordon, woher rührt deine Aggression gegenüber dem Kinofilm? Ist es nur wegen dem schlechten 80er-Film?
Also,
oh Mann.
Ja, da muss ich ein bisschen länger ausholen, glaube ich.
Ich mache mal auf Mute, ne?
Ja. Vielleicht, wenn einige Leute scheinen es ja irgendwie nicht so ganz zu verstehen. Also erstmal, ich habe darüber keine Aggression, was das angeht. Ich bin nur einfach unglaublich genervt. Das liegt auch nicht daran, dass es irgendwas mit einem neuen Film oder sonst irgendwas zu tun hat, sondern mit dem ganzen Brimborium, das immer drumherum gemacht wird. Und das ist eher das, was mir auf den Sack geht. Und mir gehen auch Fans auf den Sack, die jedes Mal wieder aufs Neue da megamäßige Hoffnungen reinlegen. Also Haji, um es mal so zu sagen, ich mache jetzt ein dummes Beispiel erstmal dafür, aber manche verstehen es nur mit dummen Beispielen und dann mache ich ein schlaues Beispiel. Ich mache jetzt erstmal das dumme Beispiel. Das dumme Beispiel ist, du hast eine Affäre mit einer verheirateten Frau und diese verheiratete Frau, mit der du die Affäre hast, erzählt dir 2 Jahre lang, ja, ich trenne mich von meinem Ehemann, ich trenne mich von meinem Ehemann und sie tut es irgendwie nie. Glaubst du die Nummer nach 2 Jahren noch oder nicht? So, das ist das dumme Beispiel, ja? Das ist genau das so. Wenn man dir 25.000 Mal erzählt, ein Film kommt und es kommt keiner, dann sagst du irgendwann, nee. Und wenn dann immer wieder Leute ankommen, doch, also jetzt wird's aber wirklich was. Und dann mich sogar privat anschreiben, jetzt musst auch du zugeben, dass da was passiert. Nein, muss ich nicht, weil wir ja wieder gesehen haben, dass es nicht so ist. Ja, das ist das, was mich genervt macht und eventuell auch in dem Fall aggressiv. So, der andere Punkt wäre zum Beispiel, und das ist vielleicht das passendere Beispiel, mir ging es so mit Turrican. Vielleicht kennt ihr das Spiel Turrican noch auf dem Amiga, ja, da gab es 3 Teile von, Turrican 1, 2 und 3, da gab es mal Super Turrican und Super Turrican 2 und Mega Turrican für Mega Drive und für den Super Nintendo. Und irgendwann, als das dann durch war, kamen dann plötzlich die Gerüchte auf 1998 für Turrican 4. Und dann hieß es, ja, das soll jetzt für eine Next-Gen-Konsole kommen. Und dann auf einmal hieß es, nee, es soll für ein N64 kommen. Und dann wurden plötzlich sogar Bilder veröffentlicht. Und dann sah man irgendwann einen Turrican, der genauso aussah wie auf dieser Rainbow Arts-Packung vom Amiga, der durch irgendeine, ja, 3D-Landschaft gerannt ist. Sah natürlich alles sehr klobig aus, aber es war ein Testshot. 2002 hingen die Leute dem ganzen Kram immer noch hinterher und waren der Meinung, ja, es kommt nochmal was, es kommt nochmal was. Es kamen irgendwann ein paar Fan-Made-Games, aber das waren halt nie offizielle Sachen. Niemand wusste irgendwann genau, wo eigentlich die Lizenzen liegen und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich gesagt, wisst ihr was, Turrican 1, 2 und 3 waren super Games. Die machen mir heute immer noch Spaß. Ich kann die auch auf Emulatoren immer noch gerne spielen, so. Aber die Nummer mit Turrican 4 oder Thornado, wie er dann plötzlich heißen sollte, die ist jetzt einfach durch. Das kommt nicht mehr, Feierabend. Und dann kam irgendwann, ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, von wem es war, ob das von Manfred Trenz war oder von irgendeinem der anderen Machern war, von Julian Eggebrecht oder so, kam dann irgendwann 2012 oder 2013 nochmal, ja, wir arbeiten an einem neuen Turrican-Teil. Wir haben jetzt 2020, es ist immer noch kein neuer Turrican-Teil da. Also sorry, aber auch das glaube ich einfach nicht mehr, denn das ist genau das Gleiche. Ist genau das Gleiche, es dauert halt ewig. Bei Duke Nukem Forever zum Beispiel ist das genauso gelaufen und irgendwann, wenn dann das Spiel tatsächlich rauskommt, konnte es natürlich die hohen Erwartungen, die an das Spiel, weil ja Leute darauf 10-12 Jahre gewartet haben, überhaupt nicht mehr erfüllen. Die haben sich das dann angeguckt und haben gesagt, nee, ist halt ein Game. So, und so würde es doch hier jetzt auch sein. Und das ist genau der Grund, warum ich dann sage, das bringt mir einfach nichts. Schlechter 80er-Film? Ja, klar, ich war damals, als ich 12 war oder 11 oder so, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich ziemlich enttäuscht davon. Da muss ich einfach sagen, der lief ja bei uns nicht und wir haben den, vielleicht war ich auch erst 10, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir den damals irgendwie auf VHS bekommen. Ich habe den geguckt und ich war underwhelmed als Kind, muss ich sagen. Und wenn ich als Kind underwhelmed bin, dann spricht das nicht zwangsläufig für den Film. Das lag aber einfach auch daran, weil ich als Kind ein Minicomic im Kopf hatte. Ich hatte so eine Barbarenwelt im Kopf und nicht irgendwie, ja, ich bin He-Man und lande auf der Erde und hab einen Gwildor, der mit Kühen flirtet. So, ja, das sind so Sachen, die funktionierten für mich nicht. Aber heutzutage, ich habe den Film mittlerweile auf Blu-ray, der wurde mir irgendwann mal geschenkt und das ist auch in Ordnung. Mittlerweile kann ich den akzeptieren, so schlecht finde ich den nicht. Der ist Trash, aber der ist zumindest amüsanter Trash. So, ja, den kann man einfach mal locker runtergucken, der ist nicht so schlimm und der hat auch auf seine Weise irgendwie Charme. Der hat diesen 80er-Flair an sich, so diesen 80er-Charme und deswegen kann ich den auch hinnehmen. Deswegen sage ich nicht, dass der ein absoluter Totalausfall ist, sondern den gucke ich mir eher an als irgendwelche langweiligen, mittelmäßigen Action- oder Horrorfilme aus den 2000ern, bin ich ganz ehrlich. Also da kann ich den eher gucken als alles was anderes. Also, nee, es rührt nicht vom 80er-Film, es rührt lediglich darum, dass es immer wieder so eine komische Fanbase darum gibt, die immer wieder aufs Neue, also so unfassbar naiv sind, aufs Neue zu glauben, ja, da kommt jetzt nochmal, ja, jetzt kommt nochmal, aber jetzt kommt nochmal was. Ja, wie gesagt, eben, wie mit der Ehefrau. Nee, nee, das ist ihre Komfortzone, du kommst da nicht rein, die bleibt bei ihrem Ehemann, lass bleiben. Ja, und das ist genau der Punkt. Darum geht's. Es geht um gar nichts anderes. Es geht einfach nur darum, immer wieder irgendwelche albernen News zu hören, dass irgendwelche Pfeifen von irgendeiner Firma sagen, ja, wir machen jetzt mal wirklich was draus und da ist ein neues Drehbuch und bla bla bla. Und da der Surfer aus Australien wird jetzt He-Man und jetzt wird's Noah Centineo oder Noah Centis Marmelade oder was weiß ich nicht was mehr. Vollkommen irrelevant. So, ja, es passiert halt nicht. Und das ist genau der Punkt. Und ich glaube es erst, egal, im Kino kommt er jetzt ja eh nicht mehr, wie wir jetzt ja gehört haben. Und jetzt soll er angeblich von Netflix gedreht werden. Und auch das ist doch immer noch subject to change oder wir müssen erstmal abwarten. Ja, und bevor da überhaupt nichts Klares mehr da ist, glaube ich dahingehend gar nichts mehr. Und das ist der einzige Grund, dass wirklich immer wieder Leute da sitzen, immer wieder diese alberne Hoffnung haben und. Das ist manchmal schon wie Zeugen Jehovas, die mir am Wochenende erzählen wollen, morgen geht die Welt unter. Ja, das geht mir einfach auf den Keks. Das sind einfach Sachen, die nerven. Und das ist der Grund, warum ich so reagiere auf den Mist, wie ich reagiere.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir sofort mit der nächsten Frage weiter.
Ja, unsere Sendezeit ist leider um. Wir müssen jetzt aufhören.
Ich habe jetzt lang und breit ausgeholt, aber vielleicht hat es jetzt ja jeder verstanden. Ja, Haji hat nochmal gefragt, und zwar, habt ihr auch Masters of the Universe auf euren Smartphones? Zum Beispiel Klingeltöne, Wallpaper und so weiter.
Nein, kurz und knapp. Das Gegenteil von deiner Antwort gerade, Gordon.
Ja. Kann ich genauso kurz machen, hatte ich auch nie, außer Tabers of Grayskull und mal das Most Powerful Game of the Universe, habe ich aber beide nicht mehr drauf und deswegen auch nein.
Punkt. Ja, bei mir sieht's ähnlich aus, ich habe auch nur Tabers of Grayskull auf dem Handy, ansonsten das einzige Vermutung, was ich drauf habe, sind wirklich irgendwelche Bilder, die ich per WhatsApp oder so dann geschickt kriege, aber kein Klingelton, kein Bildhintergrund, keine Handyschale, gar nichts, weil ich mag das einfach nicht, wenn ich mich selber komplett zuballere. Dann habe ich echt irgendwann so einen Overload, dass ich dann 3 Wochen lang gar nichts mehr von He-Man und Co. hören kann, ohne das Kotzen zu kriegen. Das ist halt tatsächlich so, dass man dann einfach auch irgendwo eine Luft braucht zum Arbeiten.
Ja, ich habe auch tatsächlich also weder Klingelton noch Hintergrund. Ich habe das eh alles praktisch nicht personalisiert. Bei mir ist das alles noch auf Standard größtenteils. Beim iPhone und ist eher wieder Sebastian. Das ist das Einzige, was ich heute dann von Moto drauf habe, ist, wenn ich selber Fotos mache oder heute irgendwas in den Social Media Kanälen poste, dann muss ich es halt kurz auf dem iPhone haben, die Bilder, und um es dann da hochzuladen. Aber sonst habe ich auch nichts groß. Also irgendwie, das war früher, habe ich mich da viel mehr damit beschäftigt, also vor der Smartphone-Zeit auch. Dass man da irgendwie Klingeltöne andauernd ändern und so, aber mittlerweile ist mir das komplett wurscht.
Wie hieß das damals? Jamba
Sparabo.
Ja, genau, okay.
Hab ich nie benutzt.
Ich wollte gerade fragen, ja,
ich muss auch wirklich sagen, wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, sagen wir mal, das He-Man-Intro als Klingelton würde haben wollen, ich wüsste jetzt im ersten Moment überhaupt nicht, wo, was und wie ich dafür machen müsste.
Das geht gar nicht, also es geht schon. Aber ich habe halt überhaupt keinen. Ich habe eh mein iPhone meistens auf Vibration. Also ich würde eh keinen Klingelton hören, wenn
eben.
Also
ja. Dito.
Geht mir ganz genau.
Weil das Schlimmste, was ich echt, also als man noch S-Bahn gefahren ist, wenn dann irgendwo ein Smartphone klingelt und der haut auf voller Lautstärke den bayerischen Defiliermarsch oder so, dann muss er erst einmal 5 Minuten in irgendeiner Tasche graben, bevor er es findet und dann, also es ist furchtbar. Naja.
Doch, ja, Frage beantwortet.
Frage beantwortet,
ja. Ja, dann ist die Frage beantwortet. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar, die kommt vom Magier des Bösen. Und er hat geschrieben, was würdet ihr sagen, wie viele Hörspieluniversen es innerhalb der 37 Folgen gab, also von den Europa-Hörspielen natürlich, also fließende Übergänge außer wie bei 6 bis 10. Bin mir nicht ganz genau sicher, was er damit meint, aber ich glaube, Matthias, du kannst darauf direkt mal antworten.
Also ich bin mir tatsächlich auch nicht ganz sicher mit diesem fließenden Übergang von 6 bis 10, aber also ich denke, es ist vielleicht so gemeint, halt so von der Art wie Eternia oder eben die Master of the Universe dargestellt ist. Also für mich sind auch so die ersten paar Folgen ist ja noch so dieses halbe Uhr Eternia, wo sie nur in der Burg, in Castle Grayskull wohnen oder irgendwie eine Höhle, in der Höhle oder so. Beziehungsweise Skeletor hat noch eine Höhle und kein Snake Mountain. Also das ist so mal der erste Teil und dann kommt eben so Folge 6. Wo dann der Adam schon Richtung Eternis pflückt und Skeletor Snake Mountain hat. Aber bis wann das dann? Also ich würde sagen, ja, also so richtige verschiedene Universen, also für mich ist das auch so ein, das ist halt so eine Entwicklung und das ist echt schwierig zu sagen. Also für mich sind das immer so 4 oder 5 Phasen, die Hörspiele haben. Ja, zum Schluss ist es halt dann wirklich so, da geht der Sword and Sorcery Teil deutlich zurück und es wird mehr und mehr Science Fiction. Ich finde, das merkt man auch immer an den Kämpfen, dass da deutlich weniger Schwert geklirrt ist und mehr Laser. Aber wie viele Hörspieluniversen ist jetzt dann? Keine Ahnung. Ich würde es von 4 bis 5, ja, wenn ich die Frage richtig verstanden habe.
Ja, ich muss sagen, ich würde gar nicht von Hörspieluniversen sprechen. Also das ist für mich einfach nur eine Entwicklung gewesen während dieser 37 Hörspielfolgen, weil ich sag mal die Macher einfach damals einfach nicht besser wussten, ja, mit dass sie halt in Castle Grayskull gewohnt haben und später in Eternals und so weiter. Es ist einfach eine Entwicklung, hat einfach da stattgefunden und so habe ich es auch bislang immer gesehen. Deshalb würde ich es auch nie als tatsächliches Universum jetzt hier betiteln. Gut, ein oder andere Bruch mag es vielleicht ein bisschen stärker gewesen sein. Aber auch da, wie gesagt, würde ich nicht von Universen sprechen. Oder Sebastian, was meinst du?
Nee, ich würde es tatsächlich genauso sehen. Das ist für mich natürlich schon in der Anfangsphase deutlich zu sehen. Wir haben den männlich sprechenden Geist von Grayskull. Ro und Zora ist als Adler da noch unterwegs und spricht auch und verwandelt sich eben nicht in die Zauberin. Die Helden wohnen in Castle Grayskull natürlich. Skeletor ist noch in der Höhle, wenn überhaupt, unterwegs und solche Sachen. Da sieht man halt schon die frühen Einflüsse noch drin, bevor die halt sich wirklich auf das dann eingeschossen haben, was halt dann schlichtweg den meisten Leuten über den Filmation-Cartoons vertraut wurde. Aber ich sehe das halt auch so, dass es auch wirklich nicht ein anderes Universum ist, sondern dass das dann einfach so im Comic-Business nennt man das Retcon, dass dann halt das einfach dann versucht wurde, im Nachhinein noch ein bisschen zu erklären oder das andere wurde dann ignoriert, so quasi halt waren früher Fehler oder sowas. Bestes Beispiel eben der Geist von Grayskull, der hat dann schnell eine weibliche Stimme bekommen, wurde immer als Geist von Grayskull benannt. Dann hieß es auf einmal, ja, der Geist von Grayskull ist ja eine Zauberin. Dann auf einmal ist die Zauberin nicht mehr als Skelettgesicht aufgetaucht, sondern als Kopf der Zauberin in einer Wolke. Dann ist sie wirklich wahrhaftig, nicht nur in einer Wolke, sondern mit Beinen und Armen und allem aufgetreten. Sie konnte sich dann auf einmal in Zora verwandeln. Also es war immer so eine fließende Entwicklung dabei, die mich dann eher daran erinnert, wie wenn man jetzt über Jahre hinweg zum Beispiel sowas wie Spider-Man-Comics gelesen hat. Das ist alles immer das 616er-Universum gewesen, aber durch verschiedene Autoren wurde das dann immer weiterentwickelt und dann wurde auch manches dann ein bisschen im Nachhinein nochmal anders erklärt, wodurch dann ursprüngliche Sachen, die dann nicht mehr so richtig Sinn gemacht haben, eine andere Bedeutung bekommen haben. So sehe ich das eher bei den Hörspielen. Das ist für mich von Folge 1 bis 37 ein Universum, aber man merkt halt die verschiedensten Einflüsse am Anfang, wie Matthias richtig sagt, ganz klar Sword and Sorcery mit den fast schon Pre-Filmation-Prämissen. Dann ging das ja sehr schnell rüber auf die ganze Filmation-Prinz-Adam-Geschichte und sowas, dass das alles fest etabliert wurde. Und in den spätesten Folgen war das dann halt schlichtweg dann auch ganz anderer Ton, wie man am besten am Skeletor zu erkennen ist. Der Skeletor in Folge 5 hätte auf keinen Fall wegen Depressionen krank im Bett gelegen.
Okay, nächste Frage ist von Michael Silver. Quer durch alle Medien und Zeitepochen, gibt es Bedingungen, warum nur Adam zu He-Man werden kann? Oder kann je nach Medium theoretisch jeder sich in He-Man verwandeln?
Oh, das ist eine Frage, die tatsächlich relativ selten in den 80er Jahren überhaupt mal aufgegriffen wurde. Grundlegend in den meisten Medien ist es so gewesen, dass sich Adam deswegen in He-Man verwandelt, weil Adam der Auserkorene ist. Eine Prämisse, die ich grundlegend eigentlich nie mag. Ich bin nie irgendwo so begeistert. Da sind tausend Sachen eigentlich immer der Auserwählte. Es ist wie bei Harry Potter und so. Aber anyway, das ist wieder was anderes. Jedenfalls, Prinz Adam ist einfach dazu ausersehen worden. Und da gibt es dann viel Interpretationsspielraum. Bleiben wir mal beim Filmation-Cartoon. Rein theoretisch hätte es da auch sein können, dass jemand anderes zu He-Man geworden wäre. Aber dann kam das Geheimnis des Zauberschwertes, wo wir erfahren haben, es gibt zwei Schwerter, die offenkundig für die Zwillinge auch gedacht waren. Könnte das jetzt auch vielleicht gewesen sein, hätte es jetzt nicht Adam, sondern, keine Ahnung, theoretisch hätte Stratos zu He-Man auserkoren werden können und dann hätte irgendein anderer weiblicher Charakter das zweite Schwert bekommen, das weiß man nicht. Aber es wurde halt schon immer stark drauf irgendwo hingedeutet, dass Adam durch seinen Charakter auch irgendwo dazu bestimmt ist. Und die späteren DC-Comics haben das halt, glaube ich, als eine der ersten einfach sehr, sehr deutlich aufgegriffen, wo halt diese ganzen Zufälle, die im 2000X-Cartoon dann etabliert wurden, dass Skeletor zufällig der Onkel von He-Man ist und sowas, da wurde es ganz bewusst gemacht, dass halt die Blutlinie von Green Grayskull dadurch halt eben das Ganze verursacht, dass eben Skeletor die Macht möchte, weil er auch aus der Blutlinie von King Grayskull stammt und Adam eben als Nachfahre von King Grayskull deswegen das Schwert in die Hand nimmt. Also zumindest im 2000X-Cartoon würde ich sagen, bei Moto Classics ist es wieder ein bisschen anders, aber 2000X-Cartoon und den neuen DC-Comics, da hätte es kein anderer außer Adam im Grunde werden können. Wobei halt es trotzdem möglich ist, für andere eben die Macht von Grayskull aufzurufen. Aber sie brauchen halt das Blut aus dieser Ahnung. Ja, also da könnte man jetzt, glaube ich, stundenlang noch drüber reden. Aber ich glaube, es war nie von irgendwem gedacht, dass rein theoretisch irgendein Dahergelaufener einfach das Schwert nehmen und zu He-Man selbst werden könnte, sondern allenfalls, dass er halt die Macht von Grayskull nehmen könnte.
Außer bei Robot Chicken natürlich, wo er ja auch Mola herkommt, denn da macht Orko das und hat dann plötzlich mega Arme.
Stimmt. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage, auch wieder von Hachi. Der fragt, Skeletor hat ja Stiefel und Stulpen, also die Skeletor-Figur in den 80ern. Mal hatte sie Stulpen, mal hatte sie Stiefel, bei Moto Classics so ähnlich. Aber welche Version ist denn der Ur-Skeletor? Stiefel oder Stulpen?
Ja, der Ur-Skeletor wäre sozusagen der Stulpen-Skeletor. Man hat ja die ersten Zeichnungen gesehen. Also wenn man jetzt Demoman dazu nimmt, dann hat er gar nichts. Wenn man jetzt tatsächlich die ersten Skizzen nimmt, die Mark Taylor angefertigt hat, dann war er ja eher der mit den Stulpen. Also einmal mit die Mumie, die er gezeichnet hatte, oder eben den ersten, ja, mit dem Schienbeinschutz letzten Endes. Das kann man dann ja auch an der Prototypfigur bei den Lords of Power sehen. Da hat er ja dann auch noch die Füße und die hellblau bemalt sind und dann eben den Schienbeinschutz, der dunkelblau bemalt ist. Und ja, daran würde ich sagen, ist der mit den Stulpen dann halt der Ur-Skeletor und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der eigentlich hätte beibehalten werden sollten, aber es einfacher war, den unteren Bereich einfach schnell irgendwo in Farbe zu tunken oder wie auch immer und deswegen auch der obere Teil der Füße einfach mitbemalt wurde und später hat man es halt einfach komplett bemalt. Wobei ich mich dann natürlich immer frage, was für einen komischen Schneider Skeletor hat, aber gut, den war es wahrscheinlich irgendein Schuster, der ihm dann so drei Schuhe machen konnte.
Das könnte wohl am besten der Toni Schuster beantworten.
Genau.
Nächste Frage ist von Clemman. Habt ihr auch Princess of Power gekauft? Und wenn ja, dann versucht alle zu sammeln oder nur ein paar ausgewählte Figuren, damit man zum Beispiel eine Schwester für He-Man hatte und das Thema ansonsten zu weiblich war.
Also ich habe die nicht gekauft, wie gesagt, mir wurde damals eine geschenkt und das war's dann eigentlich auch schon soweit. Entrapter, die habe ich damals gehabt und die anderen Figuren, ja, ich fand die schon irgendwie interessant, so ich habe mir die dann auch immer mal angeguckt, aber es gab halt, wie gesagt, dann als Parallelien in Nummer Masters of the Universe und es gab auch andere Toylines, die ich da einfach interessanter fand, auch von den Charakteren, weil bei Prince of Power war es für mich halt einfach so, ja, das sind viele Mädels in bunten Kostümen. Und das war's. Und mich haben halt irgendwie so diese fantastischen Wesen, die Monster etc., die haben mich einfach mehr beeindruckt. Und deswegen bin ich eher immer da so zugekommen. Ansonsten dieses Thema mit, oh, das war mir zu weiblich, ich glaube, das haben wir ja schon im letzten Hemanischen Quartett besprochen, das kam bei mir nie so auf und das kam auch bei etlichen anderen gar nicht so auf. Aber das passte einfach nicht so. Und Bo sah für mich halt einfach zu klein aus neben den anderen Masters-Figuren. Das war auch einer der Gründe, warum der irgendwie für mich dann nicht so passte, wo ich dann immer irgendwie dachte, ja, der ist irgendwie, weiß ich nicht, der gehört nicht so richtig dazu. Das war halt irgendwie immer komisch. Und das war eher so der Grund. Es war eher so für mich die Optik, passt das oder passt das nicht, warum ich irgendwie sowas gemacht habe. So, ich habe dann eher Powerlords-Figuren, habe ich eher zum Masters gestellt als ein Bo, weil das irgendwie mehr passte, so auch von den Monstern her. Von daher, ja, nö, also das war der Grund, warum ich POP nicht gekauft habe. Das hatte für mich überhaupt nichts zu tun mit, das ist zu weiblich oder das spielen nur Mädchen mit.
War bei mir so ähnlich. Ich habe als Kind keine einzige Princess of Power Figur gehabt. Ich hätte aber gerne welche gehabt. Ich habe die immer in einem bestimmten Laden in Bitburg total bewundert, weil die direkt in den Masters hingen. Ich wusste natürlich, was Shiva ist. Die Shiva-Figur selber fand ich nicht so interessant. Aber ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, vor allem Double Trouble hat mich total geflasht. Das ist so meine Lieblingsfigur aus der Toyline heute noch. Ich glaube, meine Eltern haben zwangsläufig nicht die Verbindung He-Man Shiva da gezogen und deswegen mir auch keine Figuren da gekauft. Ich habe aber auch nie so den großen Wunsch gehabt, dann, dass ich gesagt hätte, auf der Wunschliste jetzt steht was drauf. Ich hätte grundlegend eigentlich alles gerne gehabt, aber es gab wie bei Gordon immer Prioritäten, wo ich dann gesagt habe, naja, dann hätte ich doch lieber was von Mask oder so. Aber ich habe damals schon festgestellt, dass nicht nur Masters, sondern Actionfiguren oder Spielfiguren allgemein so mein Ding sind. Ich hätte auch Regina Regenbogen-Sachen durchaus genommen. Das war bei mir vollkommen Boogie, aber ja, hab halt nie die Gelegenheit damals gehabt, überhaupt was zu kriegen.
Prinz of Power war bei mir früher nie ein Thema. Ich habe es in den vergangenen Podcast-Folgen auch schon mal erwähnt gehabt. Ich muss sagen, ich habe Prinz of Power eigentlich auch erst durch das Geheimnis des Zauberschwertes kennengelernt. Also She-Ra als die Schwester und die anderen Charaktere. Und ich muss sagen, auch heute noch finde ich die Filmation-Version von She-Ra sensationell. Also ich finde die richtig schön. Vielleicht war ich aber dann habe ich die Figuren gesehen, weil die wurden dann auch entsprechend strategisch platziert bei uns im Einkaufsladen und ich war dann doch schon enttäuscht, weil auch der Unterschied zwischen Toy und der wunderschönen She-Ra aus dem Filmation Cartoon für mich einfach zu groß war. Deshalb habe ich auch nie irgendwo Ambitionen gehabt, da was haben zu wollen oder zu kaufen. Und es war auch bei mir nie ein Ding, dass das für mich irgendwie zu weiblich war, das nicht. Mir hat die Toyline einfach damals basierend, wie gesagt, auf meine Erfahrung mit den.
Ja, also gekauft haben wir die auch überhaupt nicht. Und ich komme mich schon erinnern, dass man die halt auch gesehen hat im Spielzeuglon, wahrscheinlich auch neben den Masters of the Universe. Aber da war irgendwie nie das Interesse da, sich da halt vielleicht basierend auf dem Filmation Cartoon da auch meine She-Ra zu kaufen. Komischerweise hatten wir eine She-Ra-Hörspielkassette, die Nummer 2. Aber warum? Ich habe keine Ahnung. Aber Figuren hat man definitiv keine und war auch nie interessant. Warum, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung.
Also die Hörspieler, die haben auch nie zu mir nach Hause gefunden von She-Ra. Und die müssen damals ja auch, sage ich jetzt mal, nebeneinander sicherlich platziert geworden sein, ne? Aber die Moto-Hörspiele verschlungen. Jeden Abend war die Idee, mir Prince of Power-Hörspiele zu kaufen, bin ich nie gekommen. Ich habe mir die das erste Mal als Erwachsener angehört, im Rahmen der Vorbereitung für eine unserer Rezessionen hier. Und ich glaube, ich wäre als Kind schon schockiert gewesen. Traumatisiert vielleicht sogar.
Ja, ich erinnere, die Folge fanden wir gar nicht so schlecht, aber ja, irgendwie war sie schon komisch. Ja, das stimmt schon.
Ja, also wir verglichen halt mit Master.
Ja, ja.
Das ist für mich ja nach wie vor heute noch. Das ist ja eine Messlatte sondersgleichen, ne?
Ja, und das bei Themen wie Honigbomben, ne? Das muss man erstmal schaffen.
Ja, natürlich. Das ist das Interessante. Du hast vollkommen recht. Ja, das ist schon, wir schweifen ab. Also sind schon wieder witzige Szenen dabei, aber es ist trotzdem, finde ich, noch ein ganz anderes Level als wie die Geburtstagsparty von der Dora versauen oder irgendwie sowas, ja?
Ja.
Also,
ja, ich kann dazu aber auch nur sagen, die Princess of Power Hörspiele, spätere Folgen werden dann besser als die ersten Folgen. Ob die dann gut sind, das werden wir, glaube ich, in künftigen Podcast-Sendungen dann zu entscheiden.
So, dann kommt die nächste Frage von Wind Raider, und zwar, was ist eure unpopuläre Meinung? Also, damit meint er, was findet ihr im Gegensatz zum Rest der Fanwelt nicht so den Hit, wie zum Beispiel den Filmation-Cartoon oder die angebetete Anti-Eternia-Hörspielfolge?
Ja. Also, seine beiden Beispiele finde ich auch gut. Von daher kann ich die nicht nehmen. Aber es gibt doch so ein, zwei Sachen, die mir weniger gefallen, wo ich glaube, dass ich da nicht unbedingt Mainstream bin. Zum Beispiel, was mir optisch nicht so zusagt, ist Laserlight Skeletor. Ich würde mir den, glaube ich, auch gar nicht kaufen, weil ich finde den zugegebenermaßen hässlich. Mag an diesem Batteriepack liegen, was das damals vielleicht nicht anders ging, aber er gefällt mir einfach nicht. Laser Power He-Man hingegen, den finde ich optisch schon ansprechender, aber wäre auch nicht auf sich. Muss ich leider sagen. Und dann wäre vielleicht noch eine weitere Überlegung von mir, was mir nicht so zusagt, wo ich glaube, dass aber der meiste Teil der Fan-Community es eher gut findet, ist Megator und Titus. Auch da tue ich mich schwer mit, muss ich ehrlich sagen, mit diesen Figuren. Wären es bei mir auf meiner Wunschliste auch nicht ganz oben. Wenn ich sie mir kaufe, dann nicht wegen der Optik, sondern einfach, weil ich sie haben will. Also weil ich komplett sein will, aber nicht, weil sie mir jetzt wirklich
populär. Also ich fange jetzt mal um mit dem, was sozusagen mir gefällt und den meisten wohl nicht. Also ich finde es diese ganze 30th Anniversary Figurenreihe von Masters of the Universe Classics finde ich eigentlich gut. Also mir gefallen da eigentlich auch alle, sogar der Mighty Spector, aber das liegt vielleicht daran, dass ich ja später eingestiegen bin und dieses Abo sozusagen nicht direkt bekommen habe, wo es rausgekommen ist und beziehungsweise wo jeder was anders erwartet hat von einem 30th Anniversary Abo. Und darum habe ich da auch nicht so diesen großen Groll gegen die Figuren. Also ich finde die an sich ganz irgendwie passend zu Masters of the Universe. Und darum, ja, was ich tatsächlich nicht so toll finde generell, sind Custom-Figuren. Also ich, die werden ja immer teilweise ziemlich, oh mein Gott, wie cool ist das? Und also ich konnte größtenteils mit Custom-Figuren nichts anfangen. Aber ich schreibe dann auch nicht dazu, mein Gott, was ist denn das für ein Scheiß? Also das lasse ich halt da nicht. Schreibe dann keinen Kommentar. Aber was noch geht, sind irgendwie Custom-Zubehörsachen, wie jetzt zum Beispiel die Artefakte der Macht oder das Zauberschwert des Bösen vom DJ Force für den Dragstore. Aber die Figuren oder wenn einfach irgendwelche Vintage-Figuren größer gemacht werden, da sehe ich überhaupt keinen. Das kann ich nicht abfeiern. Da bin ich einfach nur so, ja, was ist jetzt daran so toll? Und darum ist das vielleicht eine unpopuläre Meinung, weil manchmal habe ich da schon den Eindruck, dass da die Leute abgehen wie wie Sau, aber ich sitze dann da und denke mir so, hä, was ist jetzt da dann so besonders oder so toll?
Ja, meine unpopuläre Meinung. Boah, schwierig, schwierig.
Dragstore vielleicht. Nein, der ist natürlich cool.
Ja, also mit Dragstore kokettiere ich natürlich auch ein bisschen, weil der mir einfach in der Hörspielfolge 33 so gut gefallen hat. Und aber es ist jetzt auch nicht so, tatsächlich nicht unbedingt, dass Dragstore jetzt mein allerliebster Lieblingscharakter ist. Es macht mir einfach Spaß, irgendwo für den immer so eine kleine Nische und Bresche zu schlagen, weil es sonst keiner macht. Aber ja, unpopulär. Also ich muss sagen, vom 2000X-Cartoon, die zweite Staffel, da sind Leute immer noch abgegangen, wie blöde, wie geil das denn ist. Mir hat die zweite Staffel deutlich weniger gefallen als die erste. Nicht von der Machart her, also rein optisch war das jetzt nicht mehr so at breakneck speed wie die erste Staffel mit vielen optischen Fehlern, sondern war auch bunter und so. Aber die Storys, die waren, fand ich, häufiger noch viel werbelastiger und offenkundig werbelastig oder auch einfach nicht so spannend wie in der ersten Staffel. Klar, es gab so Highlights wie, wo die Horde auftritt in dieser Flashback-Szene mit King Grayskull, aber selbst die Folge, die von allen total gefeiert wird, ist für mich eher irgendwo, wo ich gesagt habe, ja, okay, den Fanservice kann ich verstehen, aber King Grayskull kann für sich bin ich jetzt auch nicht so begeistert gewesen von, dass da eingeführt wurde, weil gegen den sah He-Man halt auch wie voll die Lusche aus. Da kommt ein Typ, der gefühlt 3 Meter groß ist und so breit wie mein fünftüriger Schlafzimmerschrank ist. Und dann sieht man daneben He-Man, der halt relativ normal aussieht. Man denkt sich, ja super, wir haben die schwächere Version von dem eigentlich nahen Typen gekriegt. Aber ohne zu sehr ins Detail zu gehen, also ich war storymäßig von der zweiten Staffel von 2000X Cartoon schon nicht mehr so angetan wie von der ersten. Und eine andere Sache ist, also ich glaube, das muss ich jetzt ganz vorsichtig formulieren, damit jetzt nicht irgendein Shitstorm losgeht. Vielleicht sehe ich das jetzt auch zu übertrieben an. Aber ich bin kein großer Fan von Conventions. Es ist tatsächlich so, dass ich da auch oft da stehe, wenn andere ganz begeistert über diese Convention und jene Convention reden, dass ich dann da stehe, ich kann mir das anhören, aber denke mir unterm Strich dann, ja, nee, ist tatsächlich meistens nicht so meins. Es liegt vielleicht einfach auch dran, weil ich generell eher, also ich bin ein Einzelkind, ich war eigentlich immer jemand, der lieber 3 Stunden in seinem Zimmer gespielt hat und dabei Hörspiele gehört hat, als raus mit den anderen Jungs und vorbei spielen zu gehen, auch wenn ich das auch gern gemacht habe. Aber andere Menschen habe ich gerne eine gewisse Dosis zu mir und deswegen mag ich zum Beispiel das PE-Dinner ganz gerne, wo wir meistens eine verhältnismäßig handliche Gruppe von Leuten sind und nicht irgendeine Großveranstaltung sind, wo die ganze Zeit irgendwo um einen drumherum Gewusel ist. Und ich bin auch keiner, der Autogramme jagt oder mit irgendwelchen bekannten Leuten Selfies machen möchte. Deswegen sind so diese ganzen Programme, die auf Conventions in der Regel ablaufen, meistens gar nicht so das, was für mich wirklich interessant ist.
Ja, das geht mir ähnlich. Ich bin ja bisher auch noch nicht auf so vielen Sachen gewesen, mal davon natürlich ab, dass ich ja auch immer ein bisschen schwieriger habe, da irgendwie dann noch ganz runterzukommen, ohne irgendwie dann wieder Unsummen von Geld auch auszugeben. Aber mir geht's da eigentlich ähnlich. Wenn das so mal in der Nähe war, zum Beispiel auch als ich noch in Hamburg gewohnt habe, dann war das schon ganz in Ordnung so. Es war auch mal ganz witzig, irgendwie mit Horror-Ikonen oder sonst irgendwie was zu reden, so wie die Sachen am Set wahrgenommen haben und sowas. Aber ich finde auch, was mir gerade bei diesen Sachen aufgefallen ist, kommen auch irgendwie immer dieselben Fragen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, so einige wirken auch nur noch gelangweilt, weil sie immer dasselbe beantworten müssen. So, ich glaube, wenn irgendjemand mal fragt, was hast du in deinem Kühlschrank, dann sind die erstmal total aus dem Konzept oder so, weil das nie jemand fragt. Aber das wäre eher so eine Frage, die ich dann stellen würde, so, ne, was isst du gerne oder so, weil mich der Rest da, das interessiert mich eigentlich irgendwie alles gar nicht so, wenn man jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, den Darsteller von Blade fragt, war ich eigentlich schwer mit den beiden Schwertern? Zum 50. Mal beantwortet, langweilig. So, also das sind auch so Sachen, die gehen mir einfach ab. Die Hoffnung, dass es bald einen Kinofilm gibt, das geht mir total ab. zum Beispiel, das ist auch eine unpopuläre Meinung irgendwie. Ja, Filmation finde ich auch nicht so großartig. bin ich auch ganz ehrlich, das ist für mich auch nichts, was mich wirklich immer mitgerissen hat. Klar habe ich davon ein paar Folgen gesehen und ich glaube, mir ist auch irgendwann mal die Kollektion geschenkt worden und ich habe die immer noch nicht geguckt, weil ja, das ist so, es gab einfach schon zu der Zeit, wo ich Cartoons geguckt habe, irgendwie gab es schon so viele Cartoons, die einfach auch deutlich besser aussahen und auch andere Geschichten hatten und keine Ahnung, alleine Transformers war einfach von der Geschichte, vom Aufbau her viel dramatischer als das. Also das sind alles so Sachen, die haben mich irgendwie auch nie so gepackt. Deswegen, aber das Wissen weiß man ja nun auch schon, dass ich da bei Filmation und was auch die Figuren und so angeht, da bin ich auch eher ne, ob da nun was kommt oder nicht, keine Ahnung. Ja, und wahrscheinlich ist es auch unpopulär zu sagen, ja, wenn es jetzt irgendwie komplett aufhören würde mit Masters, dann hätte ich da auch nicht so das starke Problem mit. Da kommen natürlich auch ganz viele immer nicht mit klar, weil sich ja alle freuen, dass immer noch was Neues und immer noch was Neues und immer noch was Neues. Aber ich kann auch damit leben, wenn jetzt morgen gesagt werden würde, nee, es hört jetzt einfach alles auf, dann würde ich auch nicht da sitzen, oh mein Gott, mein Leben ist vorbei, sondern würde ich da einfach sitzen, na gut, dann ist es eben so. Das ist halt, ist bei mir eben so, ich kann mich damit auch relativ schnell irgendwie abfinden und das passt auch und man hätte auch so, glaube ich, noch genügend Themen, um mindestens noch 200 jemanische Quartetts zu füllen, also hätte ich selbst da nicht so das Problem. Ich finde es trotzdem gut, dass es immer wieder was Neues gibt und wie gesagt, auch so Mondo-Figuren oder sowas finde ich schön anzugucken, aber wie gesagt, wenn jetzt so Sachen einfach beendet sind, das war ja auch unpopulär, als ich damals gesagt habe, boah, wenn die Classics jetzt mal vorbei sind, dann ist das gut. Da bin ich dann auch in irgendwie so Talkrunden mit drinne gewesen, wo ich gesagt habe, bist du da wirklich der Meinung? Ich so, ja, bin ich, weil ich da kein Problem mehr mit habe. So, ich meine, wir haben doch echt viel bekommen. Und das ist dann schon in Ordnung, wenn Sachen auch mal beendet werden. So, ich finde nichts schlimmer, als wenn Sachen irgendwie so ewig weitergesponnen werden und das ist dann halt irgendwie immer nur so ein halbgarer, halbbackener Scheiß. Und wenn man dann hinterher nur noch solche Ekel-Plastikfiguren und billig produzierte Figuren bekommt, weil keiner sich mehr wirklich dahinter setzt, dann sage ich lieber, dann lass lieber bleiben.
Ja, was meiner Meinung nach aber auch durchaus nachvollziehbar ist, weil ich glaube, man sieht das irgendwo enger, wenn man wirklich so emotional tief drin behaftet ist, dass das halt wirklich einen ganz großen Teil von seinem Leben einnimmt. Wobei, das nimmt auch schon einen großen Teil von meinem Leben ein, aber ich muss halt sagen, wenn jetzt nichts Neues mehr von Masters käme, ich fände es schade, aber erstens, man kann es nicht ändern, zweitens, ja, es gibt halt doch auch noch viele andere Sachen, mit denen man sich befasst. Jetzt nicht nur irgendwie hobbymäßig, auch wenn ich sage, dass ich generell Actionfigurensammler bin, auch außerhalb von Masters. Aber ich habe auch schlichtweg eine Familie mit drei Kindern und sowas. Und ich habe einen Job. Also insofern, das Leben endet deswegen nicht, sondern gibt mir halt andere Aufgabenbereiche dann, die automatisch die Lücke füllen. Also das kann ich schon durchaus nachvollziehen. Und klar, das ist für manche nicht unbedingt beliebt. Das ist halt leider auch irgendwo die Realität, mit der man dann konfrontiert ist, dass nicht alles unendlich ist.
Ja, und beim, was Matthias gerade eben gesagt hat mit den Customs, das kommt immer bei mir drauf an. Manchmal sind es so Figuren, die man aus dem Minicomic kennt und die sind dann, wenn jemand da wirklich drauf hat, die nachzuarbeiten, dann finde ich das ganz cool. Das sind jetzt nicht unbedingt Figuren, die ich mir kaufen müsste, aber ich finde die als Kunstwerk schon ganz gut. Wo ich aber auch nicht so der Fan von bin, sind zum Beispiel diese ganzen, keine Ahnung, es gab ja dann irgendwie so Toylines, die dann Leute da wirklich angefangen haben, wo, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwelche Kaiju-Monster nochmal neu gebaut wurden oder vielleicht auch Masters-Figuren nachgebaut wurden und sowas, dass die dann auch tatsächlich vertrieben wurden. Heißt die eine nicht auch Underworld oder irgendwie sowas, die es dann irgendwie gab? Also das sind dann alles so Sachen, die finde ich zwar ganz nett, aber die flashen mich nicht so wie andere Leute. Also da sage ich dann auch, ja, das kann man sich mal angucken oder sowas, aber ich sehe jetzt auch irgendwie nicht ein, dafür dann mehrere hundert Euro oder sowas auszugeben. Das catcht mich dann auch nicht so sehr.
Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von PE-User Polygonus und er fragt, mochtet ihr als Kinder die New Avengers? Welche waren für euch damals die coolsten NA-Figuren oder letztendlich die schlechtesten? Welche sind es warum heute? Matthias?
Also als Kinder haben wir eigentlich New Avengers am ehesten oder eigentlich den meisten Kontakt gehabt durch die Harper Comics, weil komischerweise haben wir die eigentlich weil das war ja so, dass das von der einen auf die eine Ausgabe plötzlich gewechselt hat, oder das war ja auch Teil der Story, wirklich. Und die haben wir auch weiter kafft, aber die Figuren haben wir irgendwie größtenteils ignoriert, beziehungsweise nicht mehr gewollt. Also ich weiß nur, dass mein Bruder, der hat sich irgendwann mal den New Adventures Thunder Punch He-Man gewünscht, glaube ich, zum Geburtstag oder so. Aber das war tatsächlich die einzige Figur, die wir gehabt haben. Und da war dann irgendwie auch allgemein Actionfiguren komplett raus aus der Interessenssphäre bei mir und bei meinem Bruder auch dann so an, ja, 92, 93. Und aber heute bin ich eigentlich großer Fan heute von den Classics New Adventures Figuren. Also da ist schon der He-Man großartig. Den habe ich auch zweimal und bei den Mutanten, da ist einfach der Optik, weil der hat ein Riesenauge, der hat's auch einfach, aber den finde ich cool. Allgemein haben's die echt gut, ja, sind gut umgesetzt worden bei den Classics. Aber ich würde sagen, ja, auf Protector-Seite der He-Man, also in der Classics-Variante und Mutanten der Optik.
Ja, New Adventures. Das hätte ich bei der vorhergehenden Frage mit unpopulärer Meinung auch sagen können. Es war jahrelang, viele Jahre lang äußerst unpopulär, sozusagen zu gestehen, dass man New Adventures liebt. Und das...
Absolut.
Ja, das war schon irgendwo... Also in den 90ern, Anfang der 2000er, war das im Masters-Fanbereich ungefähr so unpopulär wie in den 70er Jahren, wenn man sich als homosexuell geoutet hätte. Also, das hat wirklich...
Wo wir wieder bei schlechten Vergleichen sind.
es hat wirklich schon Shitstorms gehagelt. Also, es war jetzt natürlich ein extremer Vergleich, aber es war halt tatsächlich dann schon ganz heftig, dass man richtig extrem angefeindet wurde mitunter, was schon ins Persönliche übergegangen ist. Das werde ich nie vergessen, wie das Ende der 90er dann teilweise in den frühen Foren und so mitunter abgegangen ist, wie man dann selber herabgewertet wurde. Und so quasi Sammler fünfter Klasse war, wenn man eine New Adventures-Sammlung sich zusammengestellt hat. Aber ja, von Anfang an habe ich New Adventures geliebt. Durch die Harper-Comics bin ich drauf gekommen, weil der Übergang da schön weich war. Ich habe die neuen Designs gut gefunden. Klar, die Figuren waren nicht so massig wie die Masters-Figuren, aber zu der Zeit kam ich auch ein bisschen so von diesen überproportionierten Muskeln der Masters selber auch ein bisschen ab und habe das auch durchaus dann begrüßt bei den Figuren. Ich habe nur selber wenige Toys damals bekommen und ich habe, glaube ich, damals nur, ich hatte He-Man, Skeletor, Hoof und Butthead und sonst keine Figuren, keine Fahrzeuge, nix, und habe mir das dann später zusammen gekauft. Und damals war halt meine Lieblingsfigur tatsächlich Skeletor. Mir hat einfach das Design von dem Skeletor wahnsinnig gut gefallen und endlich ein Skeletor mit Umhang und geil, den Helm kann man abnehmen, darunter endlich sehen, wie dem sein Kopf wirklich aussieht. Laserlight Skeletor habe ich damals ja gar nicht gekannt. Das war für mich schon so genial. Damals schon die schlechteste Figur dürfte aus meiner Sicht, muss ich jetzt kurz zurückgreifen, das war entweder Visar, oder es war Taskador. Da wäre ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber eine von den beiden, weil ich Taskador mit den langen Stoßzähnen irgendwie albern fand. Und Visar war halt irgendwo zu langweilig, weil der halt nur so ein Militärdesign hatte. Und ja, ich hätte den lieber als Detektor gehabt, wie er in den Harper Comics und als Prototyp noch gezeigt war. Aus heutiger Sicht würde ich das jetzt gar nicht unbedingt so sagen, was die coolsten und die schlechtesten sind. Also was die alte Toyline betrifft, ich finde die Hydron-Figur einfach nicht wirklich gut gelungen. Und ich finde Darius immer noch rein optisch ganz gut, aber aus heutiger Sicht bin ich da irgendwo zu sehr mit vielen von den Sachen verhaftet, um dann noch so Favoriten und Nietenlisten zu gehen. Aber New Adventures, also für mich wirklich toll. Ich kann jeden verstehen, der als Masters-Fan sagt, hey, das ist nicht mein He-Man, würde ich auch nicht in Zweifel stellen, aber mir hat es trotzdem gefallen.
Also ich kann mich erinnern, dass ich damals auch nahtlos zu den New Adventures übergegangen bin. Natürlich in erster Linie durch die E-Hapa Comics. Du hast gerade schon gesagt, Matthias, das war ja wirklich so ein fließender Übergang und ich bin dann auch gleich los und habe mir dann die neuen Figuren in Heilbronn damals gekauft und war auch begeistert. Ich muss allerdings dazu sagen, ich war schon im fortgeschrittenen Alter. Das heißt, irgendwann waren dann doch so andere Themen mehr interessant, wie dann mit Actionfiguren spielen. Das heißt, ich war dann nicht allzu lange bei den New Adventures dabei, aber ich habe das damals doch schon ziemlich cool gefunden. Auch das Starship Eternia, kann ich mich erinnern, habe ich zu Weihnachten bekommen und das fand ich schon spektakulär mit diesen ganzen, wie man es umbauen konnte und sowas alles. Das fand ich schon ziemlich cool. Figuren, gut oder schlecht, müsste ich jetzt aus dem Stegreif jetzt fast passen, also bei den schlechten jetzt zumindest mal. Bei den guten weiß ich, dass ich Optik immer sehr, sehr, sehr gut fand. Auch die Neuinterpretation bei den Moto Classics gefällt mir unheimlich gut. Und ich kann mich erinnern, dass ich in den 80ern, war jetzt falsch, 90er, bei den NAs dann schon sehr häufig mit Ikarius, aka Flipshot, sehr gerne gespielt habe. Und tatsächlich auch mit Visa, wie man ausspricht. Klingt jetzt gerade wie diese Kreditkarte, muss ich ehrlich sagen. Ist mir nie aufgefallen. Visa. Naja, sei es drum. Fand ich zumindest damals cool. Hat mir Spaß gemacht mit den Figuren zu spielen, bei den Fahrzeugen, mit dem Astro-Sub. Fand ich klasse.
Ja, ich war auch gerade eben noch am Überlegen, ob ich das mit NA bei der unpopulären Meinung erwähne, weil ich kenne das genauso wie du. Vielleicht jetzt nicht so ganz so stark wie Homosexuelle in den 70ern, aber trotz alledem. Das kann ich nur bestätigen. Also ganz viele, ich kenne auch noch viele auch so aus meinem Bekanntenkreis, die halt Masters of the Universe kennen und die im Nachhinein, ja, da gab es dann irgendwann nochmal diese He-Man-Serie, aber die war ja scheiße. So, also das haben viele schon so wahrgenommen. Ich mochte die aber trotzdem, weil ich die einzelnen Designs irgendwie mochte. Kumpel von mir hatte sehr viele Figuren davon, also fast alle. Und bei dem war ich dann auch regelmäßig damit. Ich hatte ja selber nur zwei. Ich hatte den Weaponstronic und Too Tall Hoof. Und das waren tatsächlich die beiden einzigen, die ich davon hatte. Aber ich fand die trotzdem irgendwie cool. Ich mochte die Designs, ich mochte auch die freaking Figuren, also gerade auch die Bad Guys hier natürlich meistens lieber. Damals, was vielleicht wieder an diese Frage, was für Kindheitserinnerungen hattet ihr? Ich weiß noch genau, als wir 1990 irgendwie nach Italien gefahren sind, da waren wir an so einer Agfa-Tankstelle, also AGFA, ja, und da lag irgendwie auf so einem Grabbeltisch lag ein Butthead. Und den hatte ich vorher noch nie gesehen von den New Adventures und war dann auch erstmal wieder so, oh ja, geil, coole Figur, so, ne? Und war dann auch schon wieder am Überlegen, kauft man sich den jetzt und so? Und dann dachte ich aber wieder, ah, nee, du hast jetzt dein Geld gespart für Teenage Mutant Ninja Turtles. So, das ist natürlich immer, ne, das sind die Probleme, die man als Kind hat. Heute sagt man einfach, ja, kauf ich! So, es sei denn natürlich, die sind mega teuer, dann geht's natürlich nicht. So, aber ansonsten, ja, hätte man damals so die Kohle gehabt, ne? Naja, was soll's. Und ja, welche Figuren ich da am besten fand, ja, es gab viele der Mutanten, also Optik gefiel mir natürlich auch, der ist einfach ein geiles Design, den fand ich echt gut. Hoof mochte ich absolut, fand ich immer cool, weil der auch so schön freakig aussah. Ich mochte aber auch solche Charaktere wie Staghorn oder so, die ein bisschen weirder aussahen, aber die bleiben am wenigsten irgendwie im Gedächtnis so, ne? An die erinnert man sich. Und da geht's mir eben halt ähnlich wie Sepp oder so. Visar zum Beispiel fand ich irgendwie langweilig. Da muss ich sogar sagen, dass ich Tascador noch ganz gut fand, weil der sich mal von den anderen abgehoben hat. Weil, tut mir leid, aber Visar und Nocturna und wie sie da alle heißen, so, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, die sehen für mich einfach wie Army Men aus und das war's. Die sind nicht wie Fisto oder so, weißt du, die dann irgendwie einen Charakterausdruck haben. Dafür waren vielleicht die Köpfe auch zu klein. Aber die sahen dann auch irgendwie nach nichts wirklich Besonderem aus und so. Da war ich ja schon über so ein Kaio oder so, war Tartarus, wie auch immer, war man ja dann schon irgendwie erfreut oder meinetwegen auch über ein Spinwit oder so, obwohl ich den vom Design her auch nicht so gut fand wie zum Beispiel einen Cyclone. Da fand ich einen Cyclone auch irgendwie besser designt als den. Und ja, also da gab es einfach viele bei den Evil Mutants, die ich cool fand, also ob das nun von Flock über Calamar bis hin zu, was weiß ich, Karate ist, die fand ich eigentlich alle ziemlich cool vom Design her, gab wenig Bad Guys, die ich da schlecht fand, das ging mir dann eher bei den Good Guys so, die fand ich dann eher langweilig im Gegensatz zu Figuren wie eben eine Man-at-Arms, ein Fisto oder sonst irgendwie was, die eben damals so die ganz normalen, in Anführungsstrichen, Menschen waren.
Okay, nächste Frage. Ist wieder von Haji und zwar direkt an den Sepp. Zu Beginn des Podcasts warst du nicht gut auf Cyclone zu sprechen. Hat sich deine Einstellung mittlerweile geändert? Das ist auch eine unpopuläre Meinung.
Ah, ja, Cyclone. Also, um mal kurz ein bisschen auszuholen. Ich habe vorhin noch gesagt, Conventions mag ich grundlegend nicht so gerne wegen großen Menschenaufläufen. Ich habe es lieber ein bisschen, sagen wir mal, persönlicher und privater. Nichtsdestotrotz bin ich halt so weit Rampensau, dass ich auf eine Bühne schon gehen kann und einen Vortrag halten kann, eine kleine Show machen kann. Der Podcast selber ist auch eine Show. Also wenn ich gesagt habe, dass ich Cyclone kacke finde, dann ist da zwar ein grundlegend wahrer Kern drin, den habe ich aber schon immer wieder deutlich überspitzt, so ähnlich wie ich halt sehr stark immer Trackstore gehypt habe, auch wenn das nicht unbedingt mein allerliebster Charakter ist, so habe ich halt das ein bisschen als Running Gag mit Cyclone gemacht, dass ich den halt als quasi mein Hassobjekt dort dargestellt habe. Ich hasse Cyclone überhaupt nicht so. Ich bin grundlegend auch nicht schlecht, auf Cyclone zu sprechen. Der wahre Kern dahinter ist nur tatsächlich, dass ich die Vintage-Figur nie so besonders gemocht habe. Irgendwo war das halt, wir haben bei den Vintage-Helden so Figuren gehabt, Fisto, ein bärtiger Typ mit einer eisernen Faust, der richtig draufschlägt und einfach ein harter Typ ist. Dann haben wir Roboto gehabt, ein verdammter Androide mit bewegenden Zahnrädern, der seinen Arm irgendwo mit anderen Aufsätzen versehen kann. Wir haben Mossman gehabt, der einfach wie so ein wilder Waldschrat da aussah und sowas. Ja, und dann haben wir Cyclone gehabt, das war irgendein Typ, der ausgesehen hat, als hätte Prinz Adam sich jetzt zu Karneval umgezogen. Das Gesicht sah halt irgendwie nach einem anderen Adam- oder He-Man-Gesicht aus. Irgendwo auch nicht so wirklich irgendwo so, was ich damals als Kind einfach gemocht habe, so dieses, oh no, loskämpfen. Dann hat er nur ein Eulenschild als Zubehör dabei gehabt, die blau-gelbe Farbkombi und die schlackernden Arme. Das war einfach alles nicht so ganz meins. Der war auch mir ein bisschen zu sehr Sci-Fi, wo ich mehr auf Barbaren Sword and Sorcery gestanden bin. Und dazu war es auch, dass Cyclone im Grunde bei jedem Kind in meiner Nähe irgendwo rumgeflogen ist. Das war so eine der Figuren, die scheinbar jeder hatte, die immer irgendwie von der Oma gekauft wurde, weil der am wenigsten fies aussah. Und ich mochte es halt fies. Und deswegen ist die Cyclone-Figur für mich nie irgendwo so ein großer Favorit gewesen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nichts gegen Cyclone. Ich habe es nur schlichtweg einfach auch ein bisschen aus kleinen Showgründen hier im Podcast dann auch auf die Spitze getrieben. Weil ein bisschen Würze braucht man ja auch. Ja, damit kommen wir zur letzten Frage heute und dann haben wir alle bisher eingegangenen Fragen auch tatsächlich abgearbeitet, wenn ich nichts übersehen habe. Und zwar fragt User Windrader, welche Figurennamen sprecht ihr wieder bessere Englischkenntnisse immer noch oder sogar bevorzugt eingedeutscht aus? Zum Beispiel Triclops statt Triclops und so weiter. Ja, wir hatten es vorhin schon mit Visar. Aber ich glaube, das ist die richtige Frage für den Manuel.
Ja, das Beispiel mit Triclops, das passt ganz gut, weil ich sage in der Tat Triclops. Ich sage auch Hulk anstelle von Hulk. Ich weiß auch nicht warum. Das hat sich bei mir einfach so festgesetzt. Und da gibt's auch noch andere Charakternamen, wo ich jetzt im Nachhinein sagen muss, die spreche ich Deutsch aus, auch wenn ich gar nicht weiß, warum ich eigentlich Deutsch ausspreche. Und ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, woher das kommt, ob es aus den Hörspielen vielleicht kommt oder weil ich es einfach nicht besser wusste und aus den Werbemagazinen so abgelesen habe. Damals halt mangels Englisch, was fällt mir jetzt ein? Whiplash wäre jetzt so ein Kandidat. Anstelle von Stridor, Speaker, spreche ich auch Speaker aus, anstelle von Spiker, Cyclone. Cyclone ist jetzt wie interessanterweise Cyclone und nicht Cyclone.
Cyclone.
Da sag ich in der Tat Cyclone. Was fällt mir noch ein? Zodak, anstelle von Zodak. Auch Zodak. He-Man spreche ich He-Man aus schon immer. Nein, das war ein Witz. Das habe ich natürlich nicht getan. Aber wäre ja naheliegend. Aber das hat man irgendwie trotzdem nicht getan. Also es gibt doch schon wirklich den einen oder anderen Charakter, den spreche ich heute immer noch deutsch aus. Irgendwie schwachsinnig, aber ich weiß nicht, ich bin dabei geblieben. Das ist hat sich in meiner Motu-Welt so manifestiert.
Ja, in meiner Motowelt schwankt es immer ein bisschen. Manchmal komme ich in eingedeutschte Sachen rein. Ich merke bei manchen Figuren oder Charakteren, wo ich es einfach nicht gewohnt bin, über englische Ausdrucksweise nachzudenken, dass ich da gerne ins Deutsche reinkomme. Ich habe auch jahrelang gebraucht, um von Whiplash auf Whiplash zu kommen. Aber dadurch, dass ich halt viel in auf Heeman.org unterwegs war, auch viel mit Amerikanern lange Zeit geskypt habe, sind irgendwann so die englischen Begriffe immer stärker mich reingekommen. Habe auch viel die Zeichentrickserien auf Englisch dann geschaut und so. Deswegen spreche ich fast alles mittlerweile heute Englisch aus. Es sei denn, ich komme unbewusst irgendwo ins Deutsche rein. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich allein sowas höre, Triklops, das triggert noch was bei mir, muss ich wirklich sagen. Und ich sag auch nicht irgendwo Stratos oder sowas, sondern Stratos oder noch schlimmer Stratos ganz gerne. Einfach weil mir der Klang gefällt.
Ja, stimmt. Das sage ich auch, Stratos mit so einem SCH.
Ja, aber Stratos oder Stratos oder sowas, irgendwie, ich weiß nicht, der Stratos, der ist es halt.
Genau. Ja, wie war das in den Hörspielen? Müsste ich jetzt echt lügen. Wie haben sie dort sowas wie Triklops ausgesprochen?
Da war Triklops war da.
Ja.
Da bin ich auch geprägt. Also ich sag auch heute noch Triklops. Für mich hört sich Triklops irgendwie falsch an.
Ja, das klingt so, als wärst du jetzt bei Ikea und kriegst da gerade so 3 Fleischbällchen auf
den Teller. Und Windraider.
Okay.
Ja, der Windrider, das ist auch sowas, jahrelang, bis ich das mit Raider mal drin hatte.
Irre. Ja, aber dafür, ich hatte heute zum Beispiel als Kind die Folge mit Whiplash, ne? Deswegen habe ich nie Whiplash gesagt. Also,
Du hast Whiplash.
Nee, Whiplash. Für mich war der
okay. Whiplash, ja. Ja, ist ja auch richtig.
Ja, genau. Aber
das hätte ja sein können, dass du nur das gelesen hast und deswegen dann.
Genau, also ich glaube, vom Lesen her habe ich es dann richtig, aber ich bin sehr Hörspiel geprägt, würde ich sagen, von der Aussprache her und darum eben.
Deswegen auch. Sagst du heute noch Modulok!
Ja, genau. Ja, genau so ist es. Ja. Ja, so, das wäre jetzt auch meine Antwort. Ja, wie gesagt, Triklops und aber ich habe auch die Cyclone, würde ich sagen, auch richtig. Da haben wir auch damals immer richtig gesagt und jetzt Zyklon oder so. Keine Ahnung warum. Das war irgendwie naheliegend, dass du Cyclone hast. Ja. Nein, das ist, es hat sich jetzt so durch die Hörspiele vor allem eben eingeprägt und also beim Triklops kriege ich es auch nicht mehr raus.
Triklops.
Oh, wie habt ihr das eigentlich mit Multibot? Also das sage ich schon immer noch betont deutsch. Das kriege ich nicht raus.
Nicht Multibot.
Genau.
Ja, das ist auch so. Multibot. Ja.
Multibot, ganz klar.
Ja, das ist bei mir auch so. Und bei mir sind auch die Ohrendungen irgendwie. Also es ist für mich immer Webstore und nicht Webster. Ne? Ja, also das habe ich halt auch relativ klar irgendwie, dass ich die OR-Endung irgendwie habe. Ja, Triklops, das mache ich mittlerweile irgendwie so. Ich weiß gar nicht mehr genau warum. Das hat sich, glaube ich, irgendwann so. Früher habe ich auch mal Triklops gesagt und dann irgendwann auf Triklops umgesprungen. Das ist jetzt bisher mal irgendwie drin geblieben. Aber ja, natürlich gibt es dann einige Sachen, die ich dann wahrscheinlich auch eher eingedeutscht ausspreche, obwohl ich da jetzt auch gar nicht so sehr drauf geachtet habe. Irgendwas hatte ich gerade noch. Ich hatte gerade noch irgendein Beispiel hatte ich gerade noch. Jetzt ist es aber weg. Vielleicht fällt es mir gleich noch wieder ein. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Die meisten Sachen sind, glaube ich, auch bei mir ein Stück weit Hörspiel geprägt. Einfach, dass man die Sachen da hatte. Ansonsten, glaube ich, die meisten Sachen spreche ich tatsächlich so aus, aber ich werde natürlich auch immer Hordak und nicht Hordak sagen, weil das für mich einfach, das klingt für mich einfach zu englisch irgendwie. Das ist so genauso wie man mit Montana und nicht Mantana. Ja. So, das sind halt einfach so Sachen, die da irgendwie so bleiben. Bei Leech ist es wieder was anderes, weil man da irgendwie schon so, da sagt man halt nicht Leech. Aber,
ne? Der Harald Leech.
Ja. Aber es ist dann eben auch Grizzlor und nicht so sehr Grizzler. So, also deswegen, ja.
Wie war das bei euch mit Speedor oder Spider?
Spider.
Das war bei mir immer
Spider. Die Monsterstimme. Ja. Monsterspinne, die Stimme.
Monsterstimme, das ist sehr gut.
Das wäre dann das Ding bei Snack Mountain gewesen.
Ja.
Hallo, ich bin Spider.
Ja, und wie war das bei euch mit Grayskull? Habt ihr Castle Grayskull gesagt oder Schloss Grayskull?
Castle.
Ja, bei mir auch. Das war so ein Begriff, Castle Grayskull.
Ja.
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 Ja, Wahnsinn.
Und damit haben wir tatsächlich die heutigen Hörerfragen durch. Liebe Hörer, wenn ihr uns weitere Fragen stellen wollt, schickt die uns gerne an quartett@planeteturnier.de oder postet sie bei uns im Forum oder postet sie auch gerne auf YouTube. Ich weiß, YouTube-Kommentare sollte man tunlichst meiden, aber wir können ja auch bei den Podcast-Sachen immer ein gutes Beispiel voransetzen und da schöne Kommentare drin haben und schöne Konversationen führen. Warum nicht? Also findet auf jeden Fall einen Weg und dann nehmen wir eure Fragen in die nächsten Folgen mit auf. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass wir jetzt so viele von euch bekommen hatten. Macht immer wieder Spaß und für euch machen wir auch diesen Podcast. Natürlich auch ein bisschen für uns, aber eben auch, damit ihr dran Spaß habt. Deswegen hoffe ich, ihr habt heute wieder Spaß beim Hören gehabt. In diesem Sinne, tschüss, bis bald, gute Reise, keep calm and stay healthy.
Ja, was ich hoffe, ist, dass bei der nächsten, also bei dieser und der bei den nächsten Ausgaben wir nicht wieder so einen Fehler haben auf Spotify, weil irgendwie die 173er, glaube ich, war irgendwie zu kurz. Da hat ganz viel gefehlt. Keine Ahnung, was da los war. Wir wissen es bis heute nicht. Aber trotzdem freuen wir uns, wenn ihr uns auf eine dieser Plattformen oder allen, je nachdem, wo wir verfügbar sind, also Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, YouTube, und was es alles gibt, dass ihr uns da abonniert, gerne auch bewertet, wo Kommentare möglich sind, kommentieren, also auf YouTube oder unserem Thread auf PE. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus.
Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuhören. Genauso viel Spaß, wie wir hier beim Aufnehmen hatten. Ich hatte jede Menge davon und verabschiede mich jetzt. Freue mich jetzt nur noch auf Gordon, seine Abschiedsworte. Immer wieder ein Hochgenuss. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss und bis dann.
Ja, also tschüss, bis dann. Und ich war ja gestern bei meinen Eltern zum allgemeinen Osteressen eingeladen. Meine Mutter hatte so einen größeren Braten gemacht. Und dann waren wir irgendwie am Quatschen und bla bla bla. Und dann haben wir irgendwie die Zeit vergessen. Und dann sagt sie, oh scheiße, ich habe den Braten noch im Ofen, mach den auf, hol den raus. Und habe ich gesagt, oh Mann, das ist jetzt aber auch ein Dry Klops.
Oh, Dry. Okay. Oh.
Das hemanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.
175 Folgen DHQ. Ich höre mich selber. Habe ich ein Echo oder bin das nur ich?
Ich höre auch ein bisschen ein Echo, ja.
175 Folgen, da höre ich mich sogar selbst.
Ey, du, das soll ich. Sepp, dafür hast du einen Oscar verdient.
Das ist Ave Maria, aber.
Ach ja, natürlich, ich war ja ganz begeistert, wie toll du singen kannst.
Andächtiges Schweigen, sie lieben
absolut, mich. Absolut, das glaube ich.
Okay.
Andächtig weggegangen. Ach.
Der Sword und. Der Sword.
Freue mich jetzt nur noch auf Gordon, seine Abschiedsworte. Immer wieder ein Hochgenuss. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss und bis dann.
Wow. Ihr wart schon alle durch, ja, okay. Ja. Ich dachte, fehlt nicht noch jemand? Sehr gut.
Du fehlst. Das hemanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de.